Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Nach dem großen Preis von Kanada. Max Verstappen gewinnt zum 41. Mal in der Formel 1, Red Bull Racing zum 100. Mal in der Formel 1 und es gibt doch einige Themen und Fahrer, über die wir noch sprechen müssen, weil sie tatsächlich vielleicht am Wochenende während der Analysen auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de noch nicht so besprochen worden sind und generell noch das ein oder andere Thema offen ist, was wir hier jetzt ein bisschen vertiefen können. Ich begrüße euch sehr herzlich zu dieser neuen Podcast-Ausgabe. Mein Name ist Kevin Scheuren und an meiner Seite ist natürlich meine Co-Moderatorin Sophie Affeld. Hallo Sophie.
Hallo Kevin.
Und auch dabei ist wie letzte Woche schon der Datenexperte von Formel1.de, de.motorsport.com und motorsporttotal.com, Kevin Herrmann. Hallo Kevin.
Hallo zusammen.
Heute wird es ein bisschen einfacher, heute muss Sophie nicht zwei Kevins anmoderieren.
Danke.
Können wir das heute so machen. Ja, die erste grundsätzliche Frage, Sophie, wie hat dir das Rennwochenende und das Rennen in Kanada gefallen?
Eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Also für diesjährige Verhältnisse, sagen wir es mal so. Ich fand es eigentlich relativ kurzweilig. Also am Anfang ist ja doch einiges passiert, dann auch später mit dem Safety Car, mit den Unsafe Release Situationen etc. Und ich finde eigentlich, man hatte an jeder Stelle des Feldes ganz gute Positionskämpfe, um den Sieg vielleicht nicht ganz, aber trotzdem ist Max Verstappen ja auch nicht eine halbe Minute vorausgefahren, sondern nur ein paar Sekunden. Wir hatten einen Kampf um Platz 2, wir hatten sehr enge Kämpfe um die letzten Punkteplätze, auch weiter hinten noch im Feld. Interessiert vielleicht nicht immer jeden, wer dann da irgendwie auf Platz 15 oder 16 rumfährt, aber immerhin haben wir da ein bisschen Rennaction auch gesehen und ich fand, es war auch generell ja ein relativ ereignisreiches Wochenende, fing ja schon Freitag an damit, den technischen Problemen, dann natürlich auch das Wetter, und natürlich auch ein sehr historisches Wochenende dann, was auch Rekorde oder das Thema Rekorde angeht. Also ich fand es eigentlich recht kurzweilig, muss ich sagen.
Ja, Kevin, und vor allem am Sonntag haben wir wieder einen sehr zahmen Start erlebt, ne? Also wir haben das gemeinsam ja beobachtet auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de in unserer Watch-Party und ich dachte halt so, ja, Kanada, ne? Diese ersten zwei Kurven, da gab es beim Start schon so einige heiße Momente. Und erneut zeigt es sich, dass die Fahrer in dieser Saison bei den Starts doch, sag ich mal, sehr verhalten und sehr vorsichtig miteinander umgehen. Zwar schon an einigen Stellen hart, aber es gab wieder keinen Unfall, wieder keinen wirklichen Zwischenfall. Also das ist wieder so ein Start gewesen, den sich die Teamchefs natürlich wünschen, weil jeder durchgekommen ist.
Ja, das stimmt. Für uns Zuschauer natürlich vielleicht ein bisschen langweilig. Das einzige Spannende am Start war zu sehen, wie die, die auf der rechten Seite gestartet sind, sehr schlecht wegkamen, wie zum Beispiel Fernando Alonso, der dann gleich den Platz an Lewis Hamilton verloren hat. Aber auch mit der umgebauten Auslaufzone, mit der Mauer, die dort installiert wurde, ja, keiner musste sie benutzen. Alle sind halbwegs gut durchgekommen und nicht viel passiert beim Start mal wieder.
Sophie, du hast diese technischen Probleme am Freitag schon angesprochen. Kurz vor dem freien Training gab es einen Stromausfall, einen massiven Stromausfall im Fahrerlager. Einzelne Teams mussten mit Generatoren sich selber irgendwie behelfen. Und dann gab es diesen Fall, dass die Sicherheitskameras, das war ja der Grund am Ende, nicht der Stromausfall per se, aber dass die Sicherheitskameras keine Verbindung mehr zueinander hatten. Es gibt einmal die TV-Kameras, die natürlich so gut wie jeden Winkel eigentlich zeigen an der Rennstrecke. Aber es gibt natürlich auch der Sicherheit halber Sicherheitskameras, die nochmal andere Bereiche zeigen und eben miteinander verbunden sind, um halt für die Sportwarte an den jeweiligen Streckenposten zu signalisieren, da ist jetzt gerade eine Gefahr, da musst du was machen. Und der Rennleiter muss ja anhand dieser Bilder auch freigeben können, dass ein Sportwart zum Beispiel auf die Strecke geht oder eben an eine Unfallstelle geht, weil er sehen kann, okay, da ist jetzt keine weitere Gefahr, du kannst jetzt da hingehen und wegen meiner einen Teil aufsammeln. Es hat natürlich auch für sehr viel Unmut gesorgt, gerade für die Fans an der Strecke, ja, die wirklich das komplette erste freie Training nicht gehabt haben. Dann hat man kurzerhand gesagt, okay, wir verlängern das zweite freie Training. Aber das ist schon ein bisschen peinlich gewesen, oder? Dass es dann irgendwie in so einem professionellen Umfeld wie der Formel 1 oder einer solchen Rennstrecke, man es nicht hinbekommt, innerhalb von 4 Kilometern diese Sicherheitskameras ans Laufen zu bekommen.
Ja, also ich stecke da technisch natürlich jetzt auch überhaupt nicht tief genug drin, um das irgendwie beurteilen zu können. Das hat ja doch auch relativ lange gedauert. Das Problem hatte sich ja erst ein paar Minuten auch vom zweiten freien Training dann lösen lassen. Und auch wenn man so bei uns in die Telegram-Gruppe zum Beispiel geschaut hat, da war der Tenor schon ähnlich, so wie du es gerade sagst, Kevin, dass das doch irgendwie in der Tat ein bisschen peinlich war dann von Veranstalterseite. Ich muss sagen, ich sehe es irgendwie immer relativ entspannt. Klar, es sollte nicht passieren, aber dann passiert es halt. Und für die Fans an der Strecke ist es natürlich sehr ärgerlich, aber man hat ja versucht, dann irgendwie auch einen Kompromiss zu finden. Natürlich nicht nur für die Fans, sondern auch für Teams und Fahrer, indem man dann eben gesagt hat, okay, dann hängen wir halt eine halbe Stunde hinten dran, beziehungsweise eigentlich davor. Das war halt so ein bisschen chaotisch auch, muss man sagen, weil erst hieß es ja, okay, wir prüfen die Option, aber es müssen halt 2,5 Stunden zwischen FP1 und FP2 liegen. Am Ende hat man sich dann korrigiert und sind es ja doch nur 2 Stunden, die dazwischen liegen müssen. Also da war man dann teilweise auch ein bisschen verwirrt. Und ich muss auch sagen, also klar, so für auf journalistischer Seite kam dann irgendwann die Info auch in dieser WhatsApp-Gruppe da, wo dann auch alle Medienvertreter drin sind. Aber zum Beispiel für die TV-Zuschauer, fand ich, kam die Info erst extrem spät irgendwie überhaupt, diese Einblendung. Also ja, da von der Informationspolitik dann ein bisschen schwierig gewesen vielleicht, beziehungsweise selbst die Info an die Medien, fand ich, kam einigermaßen spät, weil man sich am Anfang ja auch gefragt hat, okay, was dauert jetzt eigentlich so lange bei dieser roten Flagge, die ja am Anfang durch Gasly ausgelöst wurde, aber was am Ende dann ja gar nicht das Problem war letztendlich. Aber wie gesagt, ich finde, man hat es jetzt ganz okay gelöst. Klar ist da wichtige Trainingszeit teilweise auch noch flöten gegangen, auch aufgrund von anderen Zuverlässigkeitsproblemen seitens der Teams. Aber Respekt auf jeden Fall auch an alle KommentatorInnen, die da auch die ganze Stunde dann irgendwie auf nichts kommentiert haben, sage ich mal. Und ich finde, es hat auch für ganz lustige Szenen noch gesorgt. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat, zum Beispiel Logan Sargeant, der da Tic-Tac-Toe damit mit seinem Renningenieur im Auto noch gespielt hat. Also ja, ich glaube, die Fahrer haben sich da auch ein bisschen gelangweilt, aber letztendlich irgendwie kriegt man die Zeit herum. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es das Wochenende jetzt im Nachhinein dann großartig noch beeinflusst hat.
Bisschen witzig waren die beiden Mercedes, die dachten, es geht weiter und sich einfach mal hingestellt haben und dann gemerkt haben, nee, geht nicht weiter. War das auch die Session, als Daniel Ricciardo den Mittelfinger ausgepackt hat gegen George Russell? Möglich ist es, ja, möglich ist es. Daniel Ricciardo wieder groß bejubelt an der Strecke, immer wenn er eingeblendet wurde, brandete der Jubel auf, aber noch gibt es keine Informationen, ob er nächste Saison vielleicht wieder in der Formel 1 fahren wird oder nicht. Klar ist, am 9. September wird er am Nürburgring sein und über die Nordschleife düsen mit dem RB8 aus der Saison 2012. Sebastian Vettel wird den RB7 fahren aus 2011. Noch gibt es Karten, also greift da auf jeden Fall zu, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Das wird ein riesiger Event dort am Nürburgring bei der Formula Red Bull Nürburgring. Das ist das, Kevin. Und in Kanada haben wir uns vor dem Rennen die Frage gestellt, weil es auch gefragt wurde von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern bei der Longrun-Analyse am Freitag, wie der DRS-Effekt so sein wird. Und was sich gezeigt hat am Sonntag war, dass es keinen großen DRS-Effekt fürs Überholen gab, sondern leider wieder ganz viele DRS-Züge. Das war wahrscheinlich nicht so ganz im Sinne des Erfinders für diesen Kanada Grand Prix 2023, oder?
Ja, das stimmt. Eigentlich der DRS-Effekt in Kanada einer der größten der kompletten Saison, ungefähr 0,37 Sekunden pro Runde. Wir haben ja 3 DRS-Zonen, wobei man sagen muss, die Start-Zielgerade und auch die DRS-Zone im zweiten Sektor, die sind eigentlich viel zu kurz, um dort überholen zu können. Also eigentlich geht nur die Gerade vor der letzten Schikane. Aber gerade hinter Alexander Albon hat sich ein ordentlicher DRS-Zug gebildet gegen Ende des Rennens und auch schon am Anfang hinter Nico Hülkenberg, der auch nicht gerade gut unterwegs war. Und was Alexander Albon angeht, da hat sich wirklich der perfekte DRS-Zug zusammengefunden. Der Williams vorne an der Spitze, der den besten Topspeed von allen Autos hatte. Dahinter Esteban Ocon, der topspeed-technisch einige Probleme hatte. Wir hatten das im Strategievideo schon ausgerechnet. 12 km/h haben Ocon ungefähr auf Alexander Albon gefehlt, wenn man DRS rausrechnet. Und selbst mit DRS war Ocon nur 8 km/h schneller. Und Winch hatten wir auch noch, muss man auch mit dazufügen. Und dahinter noch die beiden McLarens, die sind ja auch bekanntermaßen sehr langsam auf der Geraden. Deswegen das schnellste Auto vorne, die langsamsten dahinter. Das war wirklich der DRS-Zug, so wie er im Buche steht.
Deswegen muss man sagen, dass so ein Lando Norris zum Beispiel für echte Highlights gesorgt hat. Ne? Über den werden wir dann gleich noch sprechen, wenn es um die Gewinner des großen Preises von Kanada geht. Wir werden aber erstmal ganz oben nochmal bleiben, Sophie, und über die ersten 3 sprechen. Max Verstappen, Fernando Alonso und Lewis Hamilton. Dazu noch Adrian Newey, also dieses Gigantenpodium, wie Christian Nimmervoll es genannt hat, am Sonntag in der Analyse des Rennens auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Das passt eigentlich. Ne? Je öfter ich mir dieses Bild angeguckt habe, desto klarer wurde mir, wow, das sind wahrscheinlich die 3 besten Fahrer im Feld aktuell. Würdest du das auch sagen?
Ja, ich glaube, da gibt es gar nicht so viel Diskussion vermutlich. Ja gut, kann jetzt natürlich auch sagen, es gibt auch noch einen George Russell und so weiter. Aber ich glaube jetzt so aktuell wirklich in den letzten Wochen, also Fernando Alonso und Max Verstappen natürlich, die stehen natürlich fest als die beiden Topfahrer, würde ich sagen. Aber Lewis Hamilton kann man doch absolut dazu zählen. Ich fand es auch ganz süß, wie Hamilton, glaube ich, nach dem Rennen dann auch meinte, ja, ich freue mich auch voll, Teil dieses Podiums zu sein mit diesen anderen auch tollen Fahrern, dass er das so ein bisschen demütig auch gesagt hat, obwohl er ja selbst zumindest statistisch eigentlich der erfolgreichste von allen dreien ist. Aber ja, finde es auch sehr cool zu sehen, dass die so viel Respekt aktuell untereinander haben, die drei. Ich meine, Max Verstappen und Fernando Alonso, ich habe das Gefühl, das ist eh gerade irgendwie so eine Bromance, auch wenn sie ja komplett in verschiedenen Generationen sich quasi befinden. Aber die verstehen sich scheinbar echt richtig gut und haben eine Menge Respekt vor den Leistungen der anderen. Und auch Max Verstappen und Lewis Hamilton, fand ich, wirkten jetzt relativ harmonisch für die Vorgeschichte, die sie haben jetzt am Wochenende im Cooldown Room und auch auf dem Podium und in der Pressekonferenz später. Und auch Lewis Hamilton und Fernando Alonso fallen mir da dieses Jahr sehr positiv auf, was so die Interaktion angeht. Ich meine, die haben ja auch ebenfalls eine gemeinsame Geschichte. Von daher, ja, sehr cool zu sehen. Ich hoffe, dass wir das in dieser Saison auch noch ein paar Mal häufiger so erleben werden. Könnte ja durchaus passieren, wenn wir uns das Kräfteverhältnis aktuell so angucken. Und ja, um auch Adrian Newey dann noch einzubauen, also der natürlich auch sehr verdient, finde ich, bei diesem 100. Rennen oder 100. Rennsieg dann mit da oben auf dem Podium, weil da hat er ja auch durchaus einen größeren Teil zu beigetragen.
Ja, absolut. Trotzdem muss man die Frage stellen, Kevin, wie viel näher sind Aston Martin und Mercedes jetzt gekommen? Ja, also in den letzten Rennen war der Abstand zum Ende des Rennens immer so bei 20 Sekunden. Jetzt haben wir rund 9,5 auf Fernando Alonso, rund 14 Sekunden auf Lewis Hamilton für Max Verstappen. War das jetzt Verwaltungsmodus von Red Bull? Mussten die nicht schneller? Oder ist es tatsächlich so, dass Aston Martin und Red Bull durch die Updates immer mehr aufholen und dadurch, dass Red Bull ja auch noch diese Strafe aus dem Budget-Cap-Verstoß mitzieht, also nicht mehr so viel entwickeln kann und nicht mehr so viel testen kann im Windkanal und in den Simulationszeiten, die andere Teams zur Verfügung haben, plus natürlich am 30.06. der Cut-Off-Point für die grundsätzliche Fähigkeit und die grundsätzliche Menge an Zeit, die man bekommt durch die Konstrukteurswertung, was man entwickeln darf und was man eben nicht machen kann, dass Aston Martin und Mercedes wirklich auf dem Weg sind, Konkurrenten für Red Bull zu werden. Was ist dein Eindruck nach dem großen Preis von Kanada?
Ja, es ist schwierig zu beantworten, weil da so viele Faktoren mit reinspielen. Natürlich in erster Linie schon mal die Strecke, die mit einer Rundenzeit von, ja, was war es, 1,13 im Trockenen schon ziemlich kurz ist. Im Saisonschnitt hat sich gezeigt, Aston Martin im Rennen eigentlich so 4,5 Zehntel hinter Red Bull, Mercedes eine halbe Sekunde, Ferrari 6 Zehntel. In Kanada war Aston Martin 2 Zehntel dran, Mercedes etwas mehr als 2 Zehntel, Ferrari 4 Zehntel. Das heißt schon enger beisammen, ob das jetzt wirklich an den Updates lag oder daran, dass Red Bull allgemein ein ziemlich schweres Wochenende zu haben schien. Ich meine, gut, Verstappen hat gewonnen und war auf der Pole, aber man hat ja schon am Freitag gesehen, auch in den Longruns, sehr untypisch, dass man da relativ nah an den anderen dran war und sich nicht so deutlich absetzen konnte. Man hat ja auch an der Leistung von Sergio Perez gesehen, der ja abgeschlagen Sechster wurde, der hat ja wirklich keine Chance gegen die Ferraris und die Mercedes und Alonso, dass der Red Bull anscheinend nicht so gut war in Kanada wie in den bisherigen Rennen. Deswegen bin ich schon gespannt auf Österreich, das kommende Rennen. Da glaube ich persönlich, geht's eher wieder in die alte Richtung. Ob es dann wieder diese halbe Sekunde auf Aston Martin und Mercedes werden, glaube ich fast nicht, weil die durch die Upgrades, denke ich mal, schon ein paar Sprünge gemacht haben.
Dabei wäre es ja eigentlich wünschenswert, ne, Sophie, wenn es tatsächlich so wäre, dass Mercedes und Aston Martin natürlich idealerweise noch Ferrari und Alpine und McLaren, ja, alle ein Stück weit näher ranrücken an Red Bull. Wir haben jetzt tatsächlich auch diesen Boxenfunk von Max Verstappen fasziniert beobachtet, wie er jetzt seinen inneren Hamilton gechannelt hat und über Reifen diskutiert hat, über Reifenstände diskutiert hat, bis der Renningenieur Rocky Lambiada einfach irgendwann gesagt hat, okay, wir haben es verstanden, Max, fahr jetzt weiter, ist gut jetzt, halt die Schnauze. So. Und das hat dann so dafür gesorgt, dass er einen kleinen Sekundenschlaf hatte und sich fast nur selber abschießen konnte in Kurve 9, als er wie George Russell einfach ein bisschen zu sehr über den Körb geräubert ist und anders als George Russell nicht weiter Gas gegeben hat, sondern eben vom Gas gegangen ist. Also diese Funksprüche von Verstappen, ist das in Anführungsstrichen ein Spiel mit der Konkurrenz deiner Meinung nach oder glaubst du tatsächlich so rein von deinem Bauchgefühl her auch und von dem, was du selber so beobachtet hast übers Wochenende, dass man die Hoffnung haben kann und auch die Hoffnung verbreiten kann? Ja, Mercedes und Aston Martin rücken an Red Bull ran.
Also diese Funksprüche und diese Lockerheit, die er da am Funk auch zeigt, ich glaube auch gar nicht, dass das irgendwie mit Hintergedanken ist, sondern ich glaube, der ist einfach so locker, wie er ist, auch wenn jetzt der Abstand nicht so riesengroß war. Aber man sagt ja auch, es war vielleicht die schlechteste Strecke jetzt bislang in dieser Saison. Und da man immer noch 10 Sekunden Vorsprung hatte, kann man da wohl noch relativ relaxed auch aktuell noch sein und war ja auch sehr happy dann danach mit dem Sieg logischerweise. Also natürlich würden wir uns alle wünschen, dass dahinter alle näher ranrücken. Ich meine, man stelle sich vor, Red Bull wäre da vorne jetzt nicht drin, dann hätten wir natürlich einen Megakampf aktuell um die Spitze, was Aston Martin, Mercedes und zumindest jetzt ja auch wieder Ferrari anging, am vergangenen Wochenende zumindest. Aber ich halte es da ein bisschen auch eher mit Kevin, muss ich sagen, was er gesagt hat, dass es in Österreich vielleicht auch schon wieder ein bisschen anders aussehen könnte, weil ich schon glaube, dass Verstappen auch immer noch ein bisschen gemanagt hat. Vielleicht nicht ganz so krass wie auch in den letzten Rennen, weil ja auch gerade so das Thema Temperatur auch in den Reifen eine große Rolle gespielt hat und er sich das dann vielleicht auch gar nicht so sehr erlauben konnte. Aber ich glaube, er hat es selbst ganz gut zusammengefasst nach dem Rennen, indem er gesagt hat, für uns lief es halt nicht so gut und Aston Martin und Mercedes oder der Rest generell hat halt aufgeholt. Und ich glaube, insgesamt kann man dieses Rennen zwar schon als positives Zeichen auch werten, was die Konkurrenzfähigkeit der anderen Teams angeht, aber ich glaube, so das Thema Aufschließen ist relativ Definitionssache. Ich glaube, davon sind sie dann doch noch ein relatives Stück entfernt, leider.
Naja, hofft man, dass es.
Aber ich täusche mich auch gerne, ja. Also, ja. Wenn wir in 2, 3 Wochen anders reden oder auch in 4, 5, dann nehme ich das auch gerne.
Das Entwicklungsrennen wird auf jeden Fall weitergehen. Jetzt ist man bei 100 Siegen in der Historie von Red Bull. 114 hat Williams und 14 Siege könnte man ja durchaus noch einfahren, noch in dieser Saison. Also, müssen wir dann mal beobachten, wie und ob das dann weitergeht. Gleich geht's auf jeden Fall hier weiter nach einer kurzen Pause bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de und dann wollen wir mal auf einen Gewinner des Wochenendes schauen, der es verdient hat, dass wir noch ein bisschen mehr über ihn sprechen, nämlich Alex Albon im Williams. Bleibt dran!
Was zum Teufel, du Bastard! Du bist tot, du kleiner Hundeficker!
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir haben über dieses Gigantenpodium gesprochen, über die Fahrer, die man da oben erwartet hat. Über Ferrari müssen wir natürlich auch noch sprechen später, die dann so gesehen irgendwo best of the rest waren. Aber eine der größten Überraschungen hat an diesem Wochenende definitiv Alex Albon geliefert. Der Williams-Pilot, der mit dem Update ausgestattet war, anders als sein Teamkollege Logan Sargeant. Natürlich auch schon mal so ein Zeichen irgendwo, die Erfahrung von Alex Albon, die er in die Formel 1 mit einbringt, seit er 2019 dazugekommen ist und auch schon bei Red Bull eben dann am Ende Entwicklungsfahrer war und Ersatzfahrer, aber auch DTM gefahren ist und jetzt bei Williams so ein bisschen in die Teamleaderrolle gerutscht ist, obwohl Sophie, so ein bisschen ist vielleicht untertrieben, weil diese Erfahrung, die Alex Albon mitbringt, die ist natürlich für das Williams-Team sehr, sehr wertvoll. Und gerade für James Fowles, der das Ganze jetzt versucht, in seine Richtung aufzubauen, ist das Feedback, was Albon geben kann durch die jahrelange Zusammenarbeit auch mit Red Bull, glaube ich, unglaublich wertvoll. Und wir haben an diesem Wochenende schon so einen ersten Indikator, finde ich, gesehen, was es ausmachen kann, wenn man dem Fahrer so viel Vertrauen gibt und das Update dann auch funktioniert, wie bei ihm.
Ja, absolut. Ist natürlich schön, dass Alex Albon dem Team auch so ein bisschen das Vertrauen jetzt wiedergeben kann, beziehungsweise dass er quasi was zurückzahlen kann für das Vertrauen, was sie ihm eben vor 2 Jahren gegeben haben, als er eben eigentlich raus aus der Formel 1 war und sie gesagt haben, okay, du kriegst hier bei uns noch eine Chance. Und für mich war so völlig klar, dass er von Anfang an diese Teamleader-Rolle in dem Team übernehmen wird, einfach aufgrund der Tatsache, dass er letztes Jahr Nicolas Latifi als Teamkollegen hatte und jetzt dieses Jahr eben Logan Sargeant und damit ein Rookie. Also er war quasi gezwungen, diese Rolle auch zu übernehmen, aber er übernimmt sie eben auch sehr, sehr gut. Und auch James Wobbles spricht ja nur in den höchsten Tönen von ihm, was ich bislang so gehört habe und hat jetzt auch letztens gesagt, also er hat es jetzt eben auch geschafft, so seine Selbstzweifel abzulegen und sich selbst in Frage zu stellen. Und ich glaube, das war ja auch ein großes Problem, was er dann vielleicht auch hatte nach der Red Bull-Zeit, die dann doch an seinem Selbstvertrauen sehr genagt hat, wo er sich dann das Selbstvertrauen erstmal wieder aufbauen musste, vielleicht auch über die DTM so ein bisschen, wo es ja ganz gut für ihn lief. Und das kann er jetzt in der Formel 1 eben auch wieder zeigen. Und jetzt kann er sich eben auch darauf konzentrieren, das Team voranzubringen und das Team zu pushen. Grüße an meine Mutter an dieser Stelle, die meint, dass dieses Wort pushen in der Formel 1 viel zu inflationär benutzt wird, aber es ist halt so, wie es ist. Er pusht das Team, finde ich, doch schon sehr und ist da eben auch eine große Hilfe, auch für seinen Teamkollegen, glaube ich. Bin gespannt, was sie dann noch gemeinsam auch liefern können, weil wenn er da noch bleibt und ich finde es gut, dass er aktuell auch einen mehrjährigen Vertrag hat, weil er eben dadurch auch Loyalität beweist aktuell, auch wenn er sicherlich nicht möchte, dass Williams da die Endstation für ihn ist, aber ja, ich glaube schon, dass wenn eben auch viel um ihn drum herum gestrickt wird in diesem Team, dass es dann doch noch einiges nach vorne gehen kann und dann wäre es ja auch eine ganz nette Geschichte, wenn die sich da zusammen nochmal von unten nach oben arbeiten würden.
Kevin, natürlich hat er jetzt so ein bisschen Hype erfahren an diesem Wochenende, auch bei uns innerhalb der Redaktion, hat eine 1 bekommen von der Redaktion, hat eine 1 bekommen von Marc Surer, unserem Experten, hat eine 1 bekommen von den Lesern, hat eine 1 bekommen von mir in Kevins Kaffeepause. Also so viele Einsen, wie man an Alex Albon verteilen konnte, haben wir auch alle an ihn verteilt. Ist der Hype denn gerechtfertigt, deiner Meinung nach? Also hat die Performance übers Wochenende das wirklich auch gezeigt, dass erstens das Update beim Williams funktioniert, was natürlich hoffnungsfroh stimmt auch für den Kampf im Mittelfeld und vielleicht auch eben das nächste Team so ein bisschen in so eine Richtung schiebt, ein dauerhafter Kandidat für Punkte zu sein irgendwann mal, obwohl klar ist, dass im Grunde die ersten 8 Plätze von Mercedes, Red Bull, Aston Martin und Ferrari besetzt sind und dahinter eben so dieser Kampf Alpine, McLaren, vielleicht eben Williams kommt. Oder ist die Gefahr groß, dass das nur eine Eintagsfliege ist und es sehr an Kanada hing, dass der Williams, dass Alex Albon so gut performt hat?
Ich würde schon sagen, dass das Wochenende generell sehr gut für ihn gelaufen ist. Schon im Qualifying mit dem Regen, dann seinen Super Poker gleich in Q2 auf den Softreifen rauszufahren, Q2 dann Erster geworden dadurch, in Q3 dann leider seine Runde gestrichen bekommen wegen Track Limits. Deswegen dort schon mal quasi Glück gehabt so ein bisschen mit den Bedingungen, wobei man sagen muss, der Williams ist tendenziell im Qualifying immer besser als im Rennen, weil bei schlechten Autos eigentlich immer so, wenn man richtig weiche Reifen draufpackt, dann kompensiert das so ein bisschen die Probleme, wie es dann auch der Regen tut. Und auch im Rennen muss man sagen, da ist man ja vor allem über die Strategie so weit vorgekommen. Albon ja auf Medium gestartet, ähnlich wie die Ferraris und eigentlich auch alle anderen. Und dann in der Safety-Car-Phase an die Box gekommen und dann mit den harten Reifen durchgefahren. Und dann einfach dieser unfassbare Topspeed-Vorteil des Williams gegenüber dem Rest. Der Williams war das schnellste Auto auf den Geraden. Ich hatte es vorhin schon erwähnt. Der höchste Topspeed, auch der erreicht wurde von Albon, 343 km/h im Rennen mit DRS. Wenn du dann dahinter halt Leute hast wie Ocon und die McLarens, die einen schlechten Topspeed haben, dann ist es nicht einfach, die hinter sich zu halten, aber es geht schon schwieriger. Deswegen, wenn der Williams, sage ich mal, ein normales Auto wäre mit normalem Topspeed und normalem Abtrieb, glaube ich, wäre es deutlich schwieriger für ihn geworden, da in den Punkten zu bleiben, weil man hat das auch wieder gesehen, im Rennen ist der Williams dann schon immer noch schwächer als im Qualifying und kann da eigentlich nicht in die Top 10 fahren. Wie das dann in den nächsten Rennen aussieht, da bin ich mal gespannt. Österreich, da gibt es ja auch sehr viele lange Geraden, das dürfte dann schon liegen. Aber wie gesagt, das Rennen eigentlich immer das Thema bei Williams, dass man da die Pace meistens nicht hat.
Das Positive, Sophie, für Logan Sargeant, seinen Teamkollegen, dass er keinen kapitalen Fehler gebaut hat, nicht angeschlagen ist oder sonst was, sondern ja, leider die Technik bei ihm einfach gestreikt hat.
Ja, also ich muss sagen, ich fand das Wochenende okay von ihm. Im Rennen war es natürlich in der Tat Pech, weil eigentlich hatte er, glaube ich, einen ganz guten Start und meinte, er hat sich ja echt gut gefühlt, obwohl er das Update ja noch nicht hat und dementsprechend ja noch mit den alten Konfigurationen unterwegs war. Eigentlich auch ein ganz gutes Zeichen natürlich. Oder weiß aber auch, dass es Kevin gerade sagt, dass es auf der Strecke eben so oder so ganz gut lief für das Auto. Von daher, ja, wäre es für ihn ja auch schon cool gewesen, wenn er einfach mal ein paar Zweikämpfe auch gehabt hätte. Ja, auch wenn es jetzt mit den Punkten höchstwahrscheinlich nichts geworden wäre, weil das muss man sagen, das hat er natürlich dann im Qualifying, ja, das hat es einfach nicht hergegeben. Da ist er ja, glaube ich, in Q1 raus, während Albon da im Q1 auf Platz 6 gelandet ist. Also da ist natürlich immer noch ein sehr großer Abstand dann zwischen den beiden. Es waren aber eben auch sehr schwere Bedingungen, von daher auf jeden Fall für ihn auch ganz gut, auch auf dieser neuen Strecke, dass er da ja dann keinen großen Fehler gemacht hat, auch keine Teile beschädigt hat etc. Also ja, die Lücke zu Albon ist definitiv noch zu groß, aber ich sag mal so, es war schon ein akzeptables Wochenende, alles zusammengenommen.
Auch für McLaren, Kevin? ein akzeptables Wochenende am Ende, weil diese Unzufriedenheit über den MCL 60 ist ja echt spürbar. Ja? Also in jedem Interview wird eigentlich von allen Seiten erwähnt, dieses Auto ist nichts, das Auto fliegt eigentlich in die Tonne, man wartet jetzt darauf, dass in den nächsten Rennen mehr und mehr von dieser B-Spec-Variante an das Auto kommen kann. In Österreich wird es wahrscheinlich schon dann den ersten Schritt in diese Richtung geben, aber trotzdem, finde ich, hat sich Lando Norris auch ein absolutes Fleißsternchen verdient an diesem Wochenende. Für mich der beste Überholer sozusagen, also der hat zumindest noch versucht, tatsächliche Racing-Überholmanöver zu leisten, sprich mal auf der Bremse auch in die Haarnadelkurve rein, zum Beispiel gegen seinen Teamkollegen Oscar Piastri, der die Schnauze voll gehabt und hat sich einfach daneben gesetzt und ne, muss er auch mal durchziehen, weil zu Beginn des Rennens war Piastri noch vor ihm, aber er hat gesagt, nö, das mache ich jetzt nicht mehr mit und hat es dann einfach durchgezogen und auch sonst so zwei, drei Situationen gehabt, wo man gemerkt hat, ah, der hat Bock und der setzt sich dann auch mal irgendwie so in so einem Moment durch. Am Ende Pech für ihn, dass er aufgrund unsportlichem Verhaltens 5 Sekunden Strafe bekommen hat, weil er zu viel Platz gelassen hat zwischen sich und seinem Teamkollegen Piastri, weil dahinter war Leclerc, aber man wollte halt beide gemeinsam reinholen in die Box. Dann musste Lando Norris so ein bisschen Platz schaffen. Das gab es in der Vergangenheit schon öfter, muss man sagen. Aber das wurde jetzt nun mal in dem Moment bestraft. Hat davor auch Glück gehabt, dass er kein Unsafe Release gegen sich bekommen hat. Also so ein Auf und Ab während des Rennens auch für den Briten. Ja, und für McLaren-Fans irgendwie ein hoffnungsgebender Schimmer, dass zumindest die beiden Fahrer, allen voran Norris, aber eben auch Piastri, zeigen, dass sie definitiv auf der Höhe sind und man es einfach hoffen muss, dass die Updates bald kommen und es damit McLaren wieder nach oben gehen kann.
Bei McLaren muss man sagen, die stehen ja aktuell jetzt auf Rang 6 in der Konstrukteurswertung. Ich frage mich da ehrlich gesagt, warum, weil das Auto, glaube ich, schon ist schlechter als Platz 6 in der Konstrukteurswertung. Einerseits die beiden Fahrer, die, finde ich, einen super Job machen, Lando Norris, Oscar Piastri, die beide kaum Fehler machen. Gut, Piastri jetzt das erste Mal im Qualifying, aber sonst eigentlich nicht. Und bei McLaren muss man sagen, das ist so ein bisschen wie Mercedes. Die sind irgendwie immer da, liefern immer das Maximum ab, was geht, und sind dann halt eben da, wenn die anderen patzen. Und deswegen fahren die da immer in den Top 10 irgendwie mit rum, obwohl es die Pace des Autos vielleicht gar nicht so richtig hergibt. Deswegen, das haben wir bei Mercedes ja auch gesehen, gerade im vergangenen Jahr. Dort hat ja Lewis Hamilton auch eine riesen Podiumssträhne dann gefahren vor der Sommerpause. Und auch dieses Jahr schon wieder Mercedes. Da gibt es ja wirklich ganz wenig Rennen, wo man sagen muss, ja, da wäre mehr drin gewesen, da haben sie irgendwas strategisch verbockt oder sowas. Also das sehe ich bei McLaren auch. Normalerweise das Auto ist eigentlich zu langsam und man muss wirklich auf Updates hoffen. Topspeed, Riesenproblem, viel zu viel Luftwiderstand bei McLaren. Und deswegen hat Lando Norris halt einfach mal auf der Bremse funktioniert. Ja, dann auch versucht gegen Esteban Ocon außenrum zu überholen, dann nochmal in der Haarnadel. Ja. Also der hat sich da wirklich einiges einfallen lassen.
Ja, und noch in der letzten Runde wollte er auch noch vorbei in der letzten Schikane. Es hat dann nicht ganz hingehauen, musste dann die Abkürzung nehmen, während dann dahinter Lance Stroll noch Valtteri Bottas auf der Ziellinie quasi überholt hat. Also bis zum Schluss hat er es versucht, wusste ja, dass er die 5 Sekunden Strafe bekommt, wusste zwar bis später nicht, warum genau eigentlich der diese 5 Sekunden Strafe bekommen hat, aber er konnte sich am Ende dann nicht mehr dagegen wehren, ist zurückgefallen, noch hinter seinen Teamkollegen Oscar Piastri am Ende auf Platz 13. Piastri wurde 11. Sophie, positives Zeichen für den Australier, dass der erste grobe Fehler erst im 8. Rennen passiert ist, also am 8. Rennwochenende so gesehen in der Qualifikation eingeschlagen. Sicherlich irgendwo ein Rookie-Mistake, muss man sagen. Passiert ihm wahrscheinlich so dann auch erstmal nicht mehr. Und positiv auch für ihn, dass der Abstand zu Lando Norris weiter klein bleibt. Ja, also, dass er dann noch hinter oder vor seinen Teamkollegen gerutscht ist, ist ja auch dem zu verdanken, dass er eben die Pace mitgehen konnte und dass der Unterschied zwischen Norris und Piastri wirklich nicht so groß ist diese Saison bislang.
Also ob ich das jetzt als positives Zeichen sehen würde, dass der erste große Fehler erst in Rennen 8 passiert ist, weiß ich nicht. Also an sich natürlich schon, wenn wir es mit den anderen Rookies vergleichen, die in ihren ersten Rennen echt teilweise schon grobe Schnitzer drin hatten. Am besten sollte das natürlich gar nicht passieren, aber ich finde gerade auch unter den Bedingungen und dass es eben eine neue Strecke für ihn war, kann man es vielleicht noch eher verzeihen als zum Beispiel so einen Schnitzer von Sainz im dritten freien Training, sage ich mal. Wo ich auf jeden Fall mitgehen würde, ist auch, dass er ja relativ nah eben dran war an Lando Norris, wie du vorhin auch schon erzählt hast, ja auch am Anfang gut vorbeigegangen ist. Ich hatte das Gefühl, er war selbst nach dem Rennen doch relativ kritisch, auch mit sich selbst, habe ich das Gefühl, das zeichnet ihn aber auch so ein bisschen aus, wie Lando Norris ja auch. Also man merkt, dass die sind beide zwar auch, sagen auch, wenn sie mit dem Team nicht happy sind, aber gucken auch auf sich und schauen, was sie selbst verbessern können. Und er meinte auch, ja, es waren dann halt eben doch ein paar zu viele Fehler. Ich weiß nicht, irgendwann ist er auch mal von der Strecke gekommen, da ist dann auch wer vorbeigerutscht. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber ja, das passiert dann halt auch mal. Ich glaube, insgesamt kann er mit dem Wochenende trotzdem ja doch sehr zufrieden sein. Ich meine, am Ende war es ja weniger als eine Sekunde dann auf Platz 10, also hätte es ja echt fast noch geklappt mit den Punkten. Gut, auch durch die Norris-Strafe, aber dass er auf jeden Fall so nah dran ist, wenn wir das mit den anderen beiden Rookies und ihren Teamkollegen vergleichen, ja, ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen auch für die Zukunft in den Rest der Saison, denke ich.
Und dann noch ein Gewinner, den ich ansprechen möchte in diesem Abschnitt, lieber Kevin, ist die Ferrari-Strategieabteilung. Ja, das kommt wirklich nicht oft vor, dass wir das machen dürfen. Sehr mutig gewesen, ebenso wie Albon und Bottas, eine Ein-Stop-Strategie zu fahren. Und das war, muss man schon sagen, irgendwo wirklich ein Schlüssel zu diesem am Ende guten Ergebnis. Leider wird Ferrari auch gleich noch im nächsten Teil der Verliererbande sein. Also von daher jetzt nicht zu früh freuen, liebe Ferrari-Fans, ein bisschen was müssen wir leider doch kritisieren. Aber grundsätzlich muss man auch die kleinen Feste feiern, wie sie fallen. Vierter und Fünfter für Leclerc und Sainz, eben auch durch die Strategie zumindest mal Sergio Perez definitiv mal hinter sich gelassen. Also wenn man sonst immer so viel meckert über die Strategieabteilung, das war, glaube ich, ganz gut.
Muss man sagen, war so gewesen, hätte ich am Anfang nicht gedacht. Als das Safety Car rauskam, war ich dann auch relativ lautstark im Watch-Along und habe das hinterfragt, warum man die nicht an die Box holt. Aber tatsächlich war es so, dass Kanada eben dadurch durch das frühe Safety Car für die Jungs vorne zum Zwei-Stopp-Rennen wurde. Und deswegen hat die Ferrari-Strategie trotzdem funktioniert. In der Theorie war die Ein-Stopp schneller, aber einfach mit dem frühen Safety Car, wenn man dann das Boxenstopp-Delta runterrechnet, war dann die Zwei-Stopp ungefähr auf einem Niveau, vielleicht ein Tick schneller durch das frühe Safety Car. Aber die Pace war ganz gut. Man konnte Sergio Perez hinter sich halten, der ja auf einer ähnlichen Strategie war mit der Einstopp, obwohl er auf den harten Reifen gestartet ist. Deswegen kann man sich freuen, dass man das Maximum mal herausgeholt hat im Rennen, obwohl man natürlich wieder, ja, wir kommen ja nachher noch drauf, das Qualifying schauen muss, weil da, ja, dort hat man eben nicht das Maximum rausgeholt und sich dann fürs Rennen auch bessere Chancen verbaut.
Das ist leider so. Nirgendwo ist die Medaille so schön zweiseitig glänzend wie bei der Scuderia Ferrari. Und deswegen machen wir jetzt nochmal eine kurze Pause und widmen uns dann den Problemen in der Qualifikation, den mangelhaften Kommunikationsfähigkeiten am Boxenfunk und dem, was man jetzt schleunigst ändern müsste, denn die nächsten Rennen kommen. Aber vielleicht ist auch alles gar nicht so schlimm, weil Ferrari dann schon wieder vorne mit dabei ist. Bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ihr hört weiterhin Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de mit Sophie Affelt, Kevin Herrmann, dem Datenexperten vom Motorsport Network Deutschland und meiner Wenigkeit Kevin Scheuren. Wenn ihr uns auf unseren sozialen Medien folgen möchtet und ein bisschen mit uns diskutieren möchtet, könnt ihr das sehr gerne tun. Sophie findet ihr unter @sophieaffelt bei Twitter und bei Instagram. Bei Twitter findet ihr auch Kevin Herrmann unter @kevinh_f1. Und mir könnt ihr folgen unter @kevin_scheuren bei Twitter und bei Instagram. Auch Starting Grid findet ihr überall auf den sozialen Medien. Einfach nach Starting Grid suchen oder in die Links in den Shownotes schauen und gerne auch den YouTube-Kanal von Formel1.de abonnieren und ein Like für das Video dalassen. Das wird uns sehr freuen. Das hilft dann auch immer, uns noch ein bisschen mehr in die Pole Position zu bringen, was das angeht. Und da haben wir in der nächsten Zeit auch wirklich viele coole Videos für euch geplant. Unter anderem natürlich auch Starting Grid, was da immer läuft, aber noch ganz viel anderen tollen Kram. Unter anderem war ich ja auch in Le Mans und da gibt es dann sehr bald Kevin allein in Le Mans, kann ich euch jetzt schon sagen. Ich werde von Sascha Riefe, unserem Social Media Guru, immer wieder mit Updates versorgt. Sieht ganz gut aus, was er da gerade zusammenschustert. Das wird eine super Sache. Eine super Sache, was hätte es werden können für Ferrari, muss man sagen, Sophie. Aber am Samstag haben wir erneut ganz viele Probleme erlebt. Nicht nur, dass sich Carlos Sainz einen Ausritt geliefert hat im dritten freien Training und ein bisschen Arbeit gemacht hat für die Mechaniker. Auch da kann man tatsächlich sagen, wenn wir über den Abflug von Piastri nochmal sprechen, das darf ihm am allerwenigsten passieren, in der Situation auf die weiße Linie zu kommen und dann abzufliegen. Aber in der Qualifikation gab es erneut Diskussionen am Funk zwischen Charles Leclerc und seinem Renningenieur Xavi. Das wurde nach der Qualifikation schon recht schnell wieder abgebügelt. Das wurde schon sehr schnell wieder auf Friede, Freude, Eierkuchen gemacht und man wird das Ganze dann aufarbeiten. Bla, 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 bla. Haben wir ja alles schon gehört. Ey, dass das innerhalb von 2 Wochen das zweite Mal vorkommt, dass so eifrig diskutiert wird am Funk, das halte ich nach wie vor für ganz, ganz schwierig. Vor allem, weil es erneut der Fall war, dass der Fahrer überstimmt wurde. In dem Fall Charles Leclerc. Meiner Meinung nach muss man da echt eine Menge anpacken, weil nach außen hin gibt das kein rundes Bild ab. Man kann das im Nachhinein so glatt bügeln, wie man will. Aber die Risse wirkten doch deutlich da zu sein. Wie hast du diesen ganzen irren Ferrari-Samstag wahrgenommen?
Es wird echt irgendwie wöchentliches Gesprächsthema hier gefühlt. Da muss man natürlich auch aufpassen, dass es jetzt durch den Erfolg in Anführungszeichen am Sonntag nicht überlagert wird, diese Situation am Samstag, die du gerade ansprichst. Ich finde es auch in der Tat nach wie vor sehr schwierig, weil eben dieses Vertrauensproblem schon eine große Sache ist. Und Vertrauen ist eben sehr, sehr wichtig in der Zusammenarbeit zwischen Team und Fahrer. Und ich finde, wenn man das jetzt zum Beispiel mit Max Verstappen vergleicht, der wird auch gefragt, was denkst du über Slicks? Und dann sagt er ja oder nein und dann wird es halt so gemacht. Ob nachher die Entscheidung mal richtig ist, ist ja auch eine völlig andere Frage. Das sind für mich auch 2 verschiedene Paar Schuhe. Aber Charles Leclerc hat irgendwie ja gefühlt gar keine Chance überhaupt, da irgendwie mitzureden. Natürlich hat er jetzt auch nicht dann am Funk irgendwie 30 Sekunden Zeit, da erstmal groß hin und her zu diskutieren. Also das Team muss natürlich irgendwann eine Entscheidung treffen. Aber es ist jetzt natürlich schon auffällig gewesen, dass es sowohl in Barcelona als auch jetzt in Kanada eben nicht die Entscheidung war, die er getroffen hat. Und das kann man natürlich sagen, in diesen Mischbedingungen, es ist eben sehr, sehr schwierig. Ich erinnere mich auch, das haben wir auch besprochen in der Folge. Es war nach Bericht Sochi 2021, als Lando Norris da diesen, Fehler gemacht hat, aber dann den Sieg quasi weggeworfen hat in den Mischbedingungen, wo es ja auch darum ging, okay, wer ist jetzt eigentlich in diesen Bedingungen mehr in der Verantwortung, der Fahrer oder dann doch das Team? Weil der Fahrer eben natürlich die Bedingungen auf der Strecke besser einschätzen kann, aber das Team weiß eben, okay, wann kommt der Regen, wie stark kommt der Regen? Also, das heißt, sie wissen es, aber sie können es zumindest besser vorhersagen als der Fahrer im Auto ohne Regenradar. Und und wie gesagt, in Barcelona haben wir es ja auch schon gesehen und da war es ja trocken. Von daher kann das auch nur begrenzt dann irgendwie als Argument gelten. Und ich finde, gerade dann hätte man eigentlich auf Leclerc eher hören müssen. Wie gesagt, jetzt voll unabhängig davon, ob es jetzt am Ende die richtige Entscheidung war oder nicht. Und die Frage ist eben, warum gibt es dieses Vertrauensproblem? Und ich finde, man hat schon auch gemerkt, dass Charles Leclerc da im Nachhinein nicht so amused war. Ja, bei Sky Italia hat er sich dann am Ende auch nochmal öffentlich entschuldigt und gesagt, das waren die Emotionen. Und klar, er muss sich da auch ein bisschen an die eigene Nase fassen, was ich übrigens auch auf jeden Fall so sehe. Aber so unmittelbar direkt hat man schon gemerkt, dass er da doch sehr angekratzt war und aufgewühlt war und das dann zunächst bei den ersten Interviews auch ausgelassen hat und dass da seine Geduld eben auch ein bisschen strapaziert wird. Und man natürlich auch möchte, wenn du eigentlich der unoffizielle Nummer-1-Fahrer im Team ist, dass er auch ein bisschen Wert auf deine Meinung gelegt hat. Und ich glaube, er hat das Gefühl, dass das aktuell nicht wirklich der Fall ist.
Du hast gerade gesagt, Kevin, Ferrari hat in der Qualifikation das Maximum nicht rausgeholt. Was wäre das Maximum für Ferrari gewesen im Idealfall?
Man hat ja eigentlich schon gesehen im dritten freien Training, dass Ferrari relativ gut dabei war in den regnerischen Bedingungen, weil Ferrari natürlich ein Auto ist, was die Reifen sehr schnell aufwärmt. Das hilft natürlich im Regen. Deswegen normalerweise, wenn man sieht, dass Hülkenberg Zweiter geworden ist, offiziell, bevor die Strafe dann kam, also er hätte auf jeden Fall, also Charles Leclerc mit Fernando Alonso mitkämpfen können bei Carlos Sainz. Weiß ich nicht, nach seinem Abflug sah er so ein bisschen blass aus, als ob er sich nicht so richtig traut zu attackieren. Ich glaube, für ihn wäre es auf jeden Fall nicht so weit nach vorne gegangen. Er war ja auch im Q3 am Ende drin, wurde ja nur Achter. Deswegen hat man ja gesehen, bei ihm lief es da nicht so, aber bei Charles Leclerc, glaube ich, erste Startreihe wäre schon möglich gewesen.
Wenn du dir so dieses Führungsteam anschaust, was da jetzt gerade bei Ferrari ist, Kevin, ne? Wir haben halt Fred Vasseur als den neuen Teamchef, der ja, jetzt auch die Abgänge von David Sanchez immer noch kompensieren muss. Dann haben wir Laurent Mekkis, der den Laden irgendwann verlassen wird, wo noch keiner genau weiß, wann das sein wird. Also hat es mir das Gefühl, da sitzt dann eine Lame Duck auf dem Kommandostand. Und das sind alles so kleine Faktoren, plus diese Diskussion am Boxenfunk, plus, und da müssen wir, glaube ich, auch drüber sprechen, die Ansage, dass die beiden nicht gegeneinander fahren durften. Ja, also man hat sich sehr schnell entschieden, dass Sainz nicht an Charles Leclerc vorbeifahren darf. Ob das über die Pace überhaupt möglich gewesen wäre, das ist mal die eine Sache. Aber was sagt das über die Teamdynamik aus, wenn du schon recht früh sagst, nee, Leute, das lassen wir hier mal sein, anstatt sie frei gegeneinander fahren zu lassen. Das Risiko ist natürlich immer da, dass sowas wie Brasilien wie vor einigen Jahren passiert, dass die Fahrer sich nicht grün sind und am Ende wird Bockmist gebaut. Aber ich weiß nicht, kommunikativ ist das alles so wirr bei Ferrari. Mal lassen sie nicht, dann setzt sich ein Fahrer drüber hinweg, dann setzt sich ein Fahrer nicht drüber hinweg. Wird chaotisch nach außen hin.
Ja, also erstmal zur Teamorder-Sache. Sainz hat ja so leicht angefragt, als man noch auf den Medium-Reifen draußen war nach dem Safety Car. Da hat Ferrari dann gesagt, nee, gibt's nicht. Das war aus der Sicht, finde ich, strategisch schlau, weil Ferrari dort erstmal schauen musste, dass man das Boxenstopp-Delta auf die Mittelfeldautos rausfährt. Da kann man natürlich einen teaminternen Zweikampf gar nicht gebrauchen. Hinten raus verstehe ich es dann ehrlich gesagt nicht, warum man ihnen das Racing verboten hat, wobei ich ehrlich gesagt auch sagen muss, Carlos Sainz war zu langsam. Also es wird ja bei jedem kleinsten bisschen jetzt schon gefunkt, wenn man hier eine Tausendstel schneller ist, da wird schon gefunkt, hier, ich bin viel schneller. Aber die Kommunikationsprobleme bei Ferrari, das ist nichts Neues. Auch bei Leclerc mit seinem Team, das war ja auch schon 2019, seiner ersten Ferrari-Saison. Wenn wir uns da mal zurückerinnern, Russland zum Beispiel, diese Absprache mit Vettel da beim Start, mit dem Windschatten, Vettel führt dann das Rennen an, Charles Leclerc funkt jede Runde hier, ey, so war das nicht abgemacht, ich will jetzt wieder vorbei. Das Team zögert das hinaus, auch beim Grand Prix von Singapur 2019, die Strategie mit Vettel und Leclerc dort und auch, man muss schon sagen, vor Charles Leclerc, wenn wir uns auch mal an Hockenheim 2018 zurückerinnern, diese Teamorder-Bitte an Kimi Räikkönen damals, der Sebastian Vettel durchlassen sollte, so von Jacques Clear damals noch, der das so ganz behutsam an Kimi Räikkönen gesagt hat und Kimi dann einfach antwortet, Mensch, sag mir doch einfach, wenn ich den durchlassen soll.
Ja.
Kommunikation einfach seit Jahren ein Riesenproblem bei Ferrari, das ist jetzt nichts Neues, das kocht halt immer wieder hoch und man muss das jetzt einfach mal in den Griff bekommen. Aber mit dem ganzen Umbau, was da gerade los ist bei Ferrari, mit den ganzen Leuten, die gegangen sind, ich glaube, Frédéric Vasseur, dem muss man jetzt wirklich die Zeit geben, das Team wirklich jetzt von Grund neu aufzubauen, um dem Team Stabilität zu geben. Dann muss man das Jahr jetzt wirklich so ein bisschen als Übungsjahr hinnehmen, damit man diese strategischen Rennentscheidungen verbessert und auch die Kommunikation. Was die Strategie angeht, muss ich sagen, diese Saison eigentlich negativ ist Ferrari noch gar nicht so richtig aufgefallen. Man hat ja Iñaki Rueda, den Chefstrategen, der von 2015 bis letztes Jahr der Chefstratege war, den hat man ja in die Fabrik verschoben und jetzt Revan Jayne war, glaube ich, jetzt der Neue. Deswegen, da finde ich, hat man schon einen Fortschritt gemacht, jetzt auch mit dem Update. Ich habe mir die Daten angesehen. Ich finde auch beim Reifenverschleiß haben sie schon einen Fortschritt gemacht. Jetzt muss man halt nur noch diese Kommunikation, diese Präsenz nach außen und natürlich die Rennpace immer ein Riesenthema bei Ferrari. Das muss man jetzt noch in den Griff bekommen.
Ist die größte Hoffnung für Ferrari-Fans, Sophie, dass der Red Bull Ring dem Auto ein bisschen besser liegen sollte, dass man da wieder an Red Bull heranrückt, da sagen wir mal zumindest diesen Kampf des Duos dahinter, Aston Martin und Mercedes, um ein drittes Team erweitern kann.
Ja, also ich glaube, an Red Bull rankommen, wie du schon sagst, oder gerade noch ein bisschen korrigiert hast, wird, glaube ich, sehr, sehr schwer, weil, also vielleicht liegt die Strecke Ferrari ganz gut, aber Red Bull wird sie auch deutlich besser liegen als jetzt Kanada. Und bei Kanada war es wiederum so, dass das eigentlich eine Ferrari-Strecke war von der Charakteristik her, also denen auf jeden Fall auch sehr gut liegt. Ich bin mir gerade nicht sicher, was den Reifenverschleiß in Österreich angeht. Das ist wahrscheinlich Kevin der bessere Ansprechpartner. Da bin ich nämlich in der Tat sehr gespannt drauf, ob man da wirklich jetzt die Probleme so ein bisschen in den Griff bekommen hat, vielleicht auch durch das Update, oder ob das jetzt auch daran lag, dass Kanada eben nicht so als reifenmordende Strecke bekannt ist. Aber ja, wie du sagst, auch mit Mercedes und Aston Martin könnte es, glaube ich, schon einigermaßen spannend werden. Und es wäre natürlich cool, wenn wir auch da so einen Dreikampf hätten, der dann je nach Strecke vielleicht ein bisschen anders ausfällt. Also ich glaube, es war auf jeden Fall sehr positiv, dass Charles Leclerc auch gesagt hat, das Auto hat sich gut angefühlt im Rennen, weil wir haben jetzt in den letzten Wochen extrem oft gehört von diesem Problem mit der Inkonstanz und dass die Fahrer sich überhaupt nicht wohl im Auto gefühlt haben und auch gar nicht richtig so fahren konnten, wie sie wollten, weil ja es eben diese Probleme gab. Und ja, das wäre natürlich schön, wenn sich das jetzt ein bisschen erledigt hätte. Ich bin da aber auch noch ein bisschen vorsichtig, wie viel das jetzt mit der Strecke in Kanada zu tun hatte und wie viel sie das dann auch wirklich in den nächsten Wochen noch zeigen können.
Ja, wie ist denn der Reifenverschleiß in Österreich, Kevin? Weißt du das so aus dem Stegreif?
Ja, auf jeden Fall höher als in Kanada. Jetzt in Montreal hatten wir über das komplette Feld 0,036 Sekunden pro Runde. Das war so auf dem Niveau von Miami und Saudi-Arabien. Spielberg, würde ich sagen, könnte eher wieder Richtung Spanien gehen. Letztes Jahr hatten wir die Dreistopp-Strategie zum Sieg von Charles Leclerc sogar, der Max Verstappen dreimal auf der Strecke überholt hat. Dort hatte Red Bull den schlechteren Reifenverschleiß. Das kann man gar nicht mehr glauben so richtig. Aber ich finde, in Kanada, man hat schon gesehen, Ferrari hat sich da schon verbessert beim Reifenverschleiß. Man hatte laut den Daten einen besseren Reifenverschleiß als Mercedes, nur ganz knapp. Aber man darf ja nicht vergessen, Ferrari war ja nur einmal in die Box, Mercedes mit Lewis Hamilton ja zweimal. Deswegen eigentlich müsste Ferrari hochgerechnet einen schlechteren haben, hatten sie aber nicht als Mercedes. Deswegen bin ich dahingehend schon optimistisch, dass das geklärt ist. Diese fehlende Konstanz, vor allem im Rennen, war ja in Barcelona sehr zu spüren mit den harten Reifen, vor allem im ersten Stint bei Charles Leclerc, da ging er nicht auf den harten Reifen. Im letzten Stint war er dann richtig gut. Keiner kann sich erklären, warum das Auto einmal funktioniert, warum nicht. Das Auto scheint wirklich sehr, sehr sensibel zu sein auf spezifische Streckenbedingungen. Und ich persönlich denke auch, dass Kanada noch die beste Strecke war, wenn man das jetzt mal vergleicht mit den Strecken, die jetzt noch kommen, weil die sehen eher so wie Barcelona aus, jetzt Spielberg, Silverstone, Ungarn, Spa, dann auch Sandford nach der Sommerpause. Da sehe ich ehrlich gesagt Aston Martin und Mercedes eher vorn, aber ich glaube, wir können schon sagen, mit dem Update hat Ferrari zumindest den Reifenverschleiß schon mal ein bisschen in den Griff bekommen.
Ja, dann lasst uns doch bei Aston Martin mal bleiben und bei leider dem nächsten Verlierer auch, Lance Stroll, bei seinem Heimrennen ja nicht wirklich auf den British Racing Green Ast gekommen, muss man sagen. Ich habe mir das Gefühl, dass der gerade so ein bisschen in der Luft hängt, natürlich auch erdrückt durch die Übermacht seines Teamkollegen Fernando Alonso. Hatte in der Qualifikation so seine Probleme, hat er auch eine 3-Plätze-Strafe bekommen wegen einer Behinderung eines anderen Fahrzeugs, ist am Ende dann mit einem Fotofinish 9. geworden, aber der Abstand, Sophie, zu Fernando Alonso ist schon immens groß. Ja? Also wir sagen ja, oder das Gefühl, zumindest mein Gefühl, dass die Pace, die Original-Pace bei Aston Martin irgendwo in der Mitte zwischen Stroll und Alonso liegt und Alonso eben dieses Müh, was schon mehr als ein Müh ist, extra rausholt aus dem Aston Martin, lässt Stroll jetzt aber auch so ein bisschen wirklich in der Luft hängen, ja? Also, dass man auch so weit schon kommen muss, dass man sagt, okay, so ein bisschen mehr Performance kann man schon auch erwarten von Lance Stroll irgendwie.
Ja, also Barcelona war da halt echt so eine kleine Ausnahme, wo, ja, ich würde jetzt aber auch nicht sagen, dass Lance Stroll da jetzt besonders gut performt hat, sondern dass Fernando Alonso da vielleicht auch eher so ein bisschen unter den Erwartungen oder hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. So ein bisschen schade, weil als wir ihn zu Saisonbeginn gesehen haben, dann nach seiner Handgelenksverletzung, haben wir ihn ja noch sehr gefeiert, ja auch zu Recht, finde ich, zu Beginn für die Leistung, die er da erbracht hat. Aber das Problem ist eben, dass dieser Handgelenksbonus jetzt dann doch schon seit einigen Wochen, würde ich fast sagen, aufgebraucht ist. Und seitdem hat man irgendwie nicht das Gefühl, dass das so richtig vorangeht. Ich finde, das ist irgendwie so eine generelle Sache auch von Lance Stroll, dass man irgendwie das Gefühl hat, der fährt seit 3 Jahren irgendwie auf demselben Niveau, auch auf demselben Mittelfeldniveau, sage ich mal. Aber es geht irgendwie nicht so richtig weiter nach oben. Und auch an diesem Wochenende, also den Vergleich zu Alonso finde ich eh immer schwer zu ziehen, weil es sind einfach Fahrer, die du faktisch irgendwie nicht vergleichen kannst. Aber klar, sie haben das gleiche Auto und da war der Abstand in der Tat wieder zu groß. Wobei er im Rennen ja, finde ich, eigentlich einen ganz guten Job gemacht hat. Ist ja von Platz 16 gestartet, ist dann auf Platz 9 ja am Ende noch vorgefahren. Also natürlich auch ein paar bisschen den Umständen geschuldet und auch ein George Russell, der da ausgefallen ist. Aber trotzdem, das an sich eigentlich ganz ordentlich. Aber wenn es dann halt am Samstag nicht läuft, dann ja, hilft das natürlich nicht. Freitag hat er ja auch noch eine Strafe bekommen dafür, Speeding in der Boxengasse. Also ja, insgesamt dann doch leider nicht so das Heimspiel, was er sich erwartet hat, vor allem wenn Lawrence Stroll dann noch ankündigt vor dem Wochenende, dass er gerne beide Aston Martins auf dem Podium sehen würde. Ja, das hat dann leider nur bei einem geklappt und leider konnte man sich auch vorher schon denken, welcher das sein wird, und Lance Stroll war es eben nicht.
frage mich auch, was diese Kollegen von Viaplay mit ihm haben. Habt ihr jetzt das nächste skurrile Interview von ihm mitbekommen, jetzt an diesem Wochenende? Der hat ja auf seinem Helm ein paar QR-Codes gehabt, ja, mit denen man ja besondere Orte von ihm einscannen konnte, die er einfach gern hat in Montreal. Er ist ja da groß geworden. Und dann war der Interviewer wohl in einem dieser Bars oder Diners oder so, die da drauf waren, und hat ihm eine benutzte Serviette unterschrieben vom Chefwirt mitgebracht und ihm die gegeben quasi. Also ich weiß nicht, was das jetzt sollte so. Auf jeden Fall hat er das Ding genommen und schnell seiner Assistentin gegeben oder der Pressesprecherin. Also weiß ich nicht, was die holländischen Kollegen mit oder gegen ihm haben, aber auf jeden Fall jetzt das nächste skurrile Interview bei den Kollegen von Viaplay. Kevin, die harten Zahlen sind ja da, die dann doch auch entscheiden in der Formel 1. Wie viel Abstand zwischen Lance Stroll und Fernando Alonso wäre okay, dass man sagen kann, der hält ganz gut mit? Und warum ist das gerade ein bisschen zu viel Abstand zwischen den beiden?
Ich weiß nicht, ich würde sagen 3/10 irgendwie, das sagt man ja auch bei Verstappen und Perez, dass das okay wäre. Perez hält das in der aktuellen Saison auch nicht ein. Das sind sowohl im Rennen als auch im Qualifying bei Perez eine halbe Sekunde hochgerechnet. Der Schnitt auf die 8 Rennen bisher bei Stroll, was jetzt in Kanada im Rennen 9/10 Rückstand auf Alonso, den muss man aber ein bisschen in Schutz nehmen. Er war ja im Verkehr, das heißt, da konnte er seine wahre Pace nicht zeigen. Aber selber schuld, wenn man zu weit hinten startet und dann sich dann noch die Strafe einholt. Bei Stroll und Alonso ist es im Rennen 4/10 über die Saison, die Alonso schneller ist. Im Qualifying sind es sogar 6/10. Das heißt, das ist auf jeden Fall zu viel. Ich würde sagen, das müsste ja beides halbieren. Im vergangenen Jahr gegen Vettel hat sich gezeigt, dass Vettel im Qualifying meist besser war, aber die Rennpace zwischen den beiden gar nicht mal so anders war. Ich glaube, da war, ich hatte das Video dazu gemacht, wie Vettel denn gegen Alonso abschneiden würde. Und Vettel war gegenüber Stroll in der Vorsaison nur ungefähr eine halbe bis eine Zehntel pro Runde schneller im Rennen. Aber dieses Jahr gegen Alonso sieht Stroll wirklich überhaupt kein Land, muss man ganz ehrlich sagen. Der Rückstand ist zu groß. Er hat zwar gefühlt einen unbegrenzten Vertrag, aber mal schauen, Lawrence Stroll hat ja doch irgendwie auch noch Ambitionen, mal die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Man muss sagen, Aston Martin turnt da vorne mit rum, mit Mercedes und Ferrari in der WM. Aber wenn Stroll wirklich ordentlich punkten würde, hätte man da auf jeden Fall deutlich bessere Chancen in der Konstrukteurs-WM. Deswegen frage ich mich, ob da nicht mal irgendwie eine geschäftliche Entscheidung ansteht und keine persönliche.
Das ist es nämlich, ne? Wenn du mit einem Fahrer quasi auch perspektivisch für 24/25 kämpfst und also keiner spricht Lance Stroll das grundsätzliche Talent ab und keiner spricht Lance Stroll auch den Speed ab. Ja? Also das hat er ja gezeigt. Er ist ja auch erfolgreich gewesen in Junior-Serien. Das wirst du ja auch nicht nur mit dem Geld von Papa. Das ist halt einfach so. Das Problem ist aber, dass einfach dieses Feld in der Formel 1 so dicht ist, was eben auch diese Klasse angeht, dass gerade wenn du angreifen willst für Weltmeisterschaften, du definitiv zwei Fahrer brauchst. Du brauchst halt auch den zweiten Fahrer für den Fall, dass dein erster Fahrer mal einen schlechten Tag hat. So, und das ist Lance Stroll aktuell nicht. Und da bin ich ganz bei dir, Kevin. Da muss Lawrence sich echt überlegen, was am Ende wirklich zählt. Ja, ob Blut dicker als Wasser ist, das ist halt in den meisten Fällen so. Aber ob das für den mittel- und langfristigen Erfolg vom Aston Martin-Team der richtige Weg ist, das kann man zumindest mal hinterfragen. Oder sollte man zumindest mal hinterfragen, auch meiner Meinung nach.
Ich finde ja auch Lance Stroll bei ihm das Problem. Ich glaube auch, er hat die Pace, aber er wirkt immer so unfassbar lustlos. Also wenn er sich mal die Pressemitteilungen da durchliest oder seine Interviews anhört, so wie die ins E-Mail-Postfach reinkommen, kann man die auch gleich wieder löschen, weil es einfach, die sind so nicht, sagen, er wirkt so als wenn er gezwungen wäre, Formel 1 zu fahren teilweise, wie er da lustlos in den Interviews steht. Und ich finde das, weiß ich nicht, ob sich das auf die Leistung auswirkt, aber ich glaube, Fahrer, die mehr Spaß an der Formel 1 haben, die performen dann auch irgendwie besser.
Ja, das frage ich mich halt, ob er denn wirklich so wenig Spaß hat, weil das war ja auch dann so ein Thema am Anfang der Saison, wo wir jetzt, oder ich eben die Verletzung da schon angesprochen hatte, weil da hatte man ja endlich mal das Gefühl, okay, vielleicht wirkt er einfach nur so lustlos, aber eigentlich, ich meine, der hat ja schon einiges dann durchgemacht irgendwie und auch sich wirklich Mühe gegeben, so bald wie möglich wieder da zu sein und hat jetzt sich gesagt, ja gut, ich sitze das jetzt erstmal ein paar Monate aus und dann komme ich halt irgendwann wieder, so. Also ja, das ist halt so ein bisschen schade, dass man dieses Bild dann jetzt schon wieder von ihm hat. Also wahrscheinlich, vielleicht hat man es auch zu Recht, das wissen wir halt eben nicht so genau. Er selbst würde ja nie sagen, ich habe eigentlich keinen Bock. Aber ja, so richtig auf die Leistung auswirken, tut sich es natürlich irgendwie nicht, wenn er denn Bock hat. Okay.
So, also erwartet jetzt sicherlich bei den Verlierern auch Sergio Perez. Keine Sorge, der kommt gleich im letzten Abschnitt. Da spreche ich noch ein bisschen über Red Bull. Die haben ja den 100. Sieg eingefahren. Da wird er Teil des Themas sein. Einen weiteren, über den ich sprechen möchte, ist Pierre Gasly tatsächlich. Und ja, langjährige HörerInnen von Starting Grid wissen, dass ich eigentlich großer Pierre Gasly-Fan bin. Aber an diesem Wochenende muss man ihn leider auch im Zweikampf gegen seinen Teamkollegen Esteban Ocon wieder irgendwo als Verlierer sehen. Ein bisschen unglücklich natürlich durch diese Aktion in der Qualifikation von Carlos Sainz. Trotzdem, Sophie, zählt da gleichzeitig auch das, was bei Charles Leclerc zählt. Andere haben es dann schon geschafft, in Q2 eine Zeit zu setzen und mussten nicht bis zum letzten Run irgendwie durchhalten. Und der Alpine wirkte ja auch so, und Esteban Ocon hat es ja auch gezeigt, dass die Performance im Auto ist. Also, dass man da einen Schritt gemacht hat auch und hat das relativ locker, sage ich mal, hinbekommen. Und Pierre Gasly hat sich da einen abgewürgt. Und auch im Rennen war es dann eher genau das. Ja, es war am Ende Platz 12. Ist jetzt nicht wirklich in Erscheinung getreten, während sein Teamkollege Esteban Ocon immerhin so 2-3 Momente hatte, wo man sagte, oh, da hat die Kamera ihn gezeigt und er hat was gemacht. Bei Pierre Gasly, der war halt da. Also, gerade dieses Teamduell, was er seit Australien nochmal so eine andere Brisanz, finde ich, dann doch bekommen hat durch den ersten Crash, den die beiden hatten, geht jetzt immer mehr in die Richtung Esteban Ocon. Und das kann Pierre Gasly einfach nicht gefallen.
Ja, ist richtig. Ich habe auch gerade überlegt, ob ich Pierre Gasly überhaupt am Sonntag irgendwann mal gesehen habe im Rennen. Irgendwann war er bestimmt zu sehen, aber so richtig aktiv kann ich mich gerade ehrlicherweise nicht erinnern. Ja, schwierig. Also es war natürlich nicht die einfachsten Voraussetzungen generell für Alpine an diesem Wochenende, muss man sagen, mit dem Freitag, wo sie ja doch relativ viele Probleme hatten technischer Art und dann ja auch sehr viel Trainingszeit verloren haben oder noch mehr als eigentlich alle eh schon. Ich finde aber, dass Esteban Ocon, also hat mich persönlich, muss ich zugeben, jetzt im Rennen auch nicht so unbedingt mega überzeugt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht dann auch mit der Strategie zusammenhing, aber dass der dann am Ende hinter einem Alex Albon landet, gut, haben wir jetzt schon besprochen, natürlich kam der da mit dem Topspeed nicht vorbei. Muss man halt schauen, woran es gelegen hat, dass er da jetzt hinter Albon überhaupt zurückgefallen ist, weil das war, denke ich mal, der Grund, wieso er dann am Ende natürlich nicht weiter nach vorne kam. Aber klar, das Racing gegen Norris am Ende war dann ganz cool nochmal zu sehen. Bei Gasly, ja, stimmt natürlich, habe ich so noch gar nicht betrachtet, dass er das natürlich wie bei Leclerc auch noch hätte lösen können oder vielleicht müssen, wobei ich jetzt gerade die genauen Situationen im Qualifying ehrlicherweise nicht mehr so ganz im Kopf hatte, wann das jetzt war, ob er dann noch eine Runde hätte fahren können oder wie auch immer. Aber es ist ja in der Tat auch schon häufiger in dieser Saison der Fall gewesen, dass er wirklich von weit hinten starten musste. Klar, das war jetzt nicht selbstverschuldet, aber es war auch schon mal selbstverschuldet in dieser Saison. Also das sieht man noch immer wieder im Qualifying, da hat er schon noch so ein bisschen Rückstand auf seinen Teamkollegen. Ich finde, im Rennen sind sie da doch dann einigermaßen auf Augenhöhe. Klar, da hat er jetzt am Sonntag auch nicht geglänzt, aber ich glaube, er hatte da auch ein bisschen Pech, ist auch kurz vorm Safety Car reingekommen, hat dann dementsprechend auch ein paar Positionen verloren und steckte dann auch in einem der vorhin schon genannten DRS-Züge fest. Also ja, so ganz zufrieden ist er, glaube ich, aktuell mit der Situation nicht, aber ich würde trotzdem erwarten, dass im weiteren Saisonverlauf das so ein bisschen ist, wie auch bei Russell und Hamilton beispielsweise, dass die sich immer mal so ein bisschen abwechseln, dass einer da vielleicht mal ein Formtief oder ein Formhoch hat und dann der andere wieder, und dass es dann am Ende der Saison auch relativ knapp ausgeht zwischen beiden.
Glaubst du es auch, Kevin? Oder wie siehst du jetzt nach den ersten 8 Rennen, die wir hatten, dieses Kräfteverhältnis zwischen Ocon und Gasly bei Alpine?
Im Rennen ist Pierre Gasly tendenziell besser als, oder nicht besser als Ocon, aber da sind sie auf einem Niveau, würde ich sagen. Im Qualifying hat er noch ein paar Probleme, Pierre Gasly. Dort ist er im Schnitt 2,5-3 Zehntel langsamer jedes Mal und dort büßt er dann auch wirklich ein paar Punkte ein. Wenn wir uns mal zum Beispiel Monaco anschauen, dort ist ja das Qualifying total wichtig gewesen. Ocon fährt am Ende auf das Podium, Gasly wird, was ist er geworden, 6., 7. oder irgendwas. Das heißt, er muss sein Qualifying in den Griff bekommen, und ich finde die Ausrede so ein bisschen, oder das hier wie bei Charles Leclerc, die anderen haben die Runde auch gefahren. Bei Pierre Gasly, in dem würde ich da ein bisschen mehr in Schutz nehmen tatsächlich, weil ich habe mir die Qualifying-Daten nochmal angeschaut. Pierre Gasly ist ja im Q1 ausgeschieden, und dort war es tatsächlich ausnahmslos so, dass alle Fahrer ihre beste Zeit im Q1 in ihrer letzten Runde gefahren sind. Und das war im Q2 natürlich nicht so. Dort haben es dann andere auch noch gezeigt, die zuerst auf Intermediates draußen waren und dann auf Soft gewechselt sind, dass die auch durchgekommen sind, was Leclerc nicht geschafft hat. Deswegen Pierre Gasly, das war schon echt schade für ihn, aber er muss wirklich an seiner Qualifying Pace arbeiten. Dort ist Ocon ihn momentan noch voraus. Die Rennpace, glaube ich, ist ganz gut. Und deswegen Österreich könnte vielleicht ganz gut werden, weil dort könnte man auch gut überholen. Das heißt, eine schwächere Qualifying Performance kann ja dort auch wieder wettmachen.
So, eine gute Qualifying Performance hat ja bekanntermaßen Nico Hülkenberg im Haas. Und im Rennen ist es dann, ja, wie so häufig, da wirst du zurückgereicht, bis irgendwann das Limit erreicht ist. Entweder ist es dann ganz hinten oder eben nicht ganz, ganz hinten, weil vielleicht noch andere ein bisschen schlechter sind als du. Natürlich super enttäuschend. Und deswegen muss man leider auch Haas da wieder als Verlierer betiteln. So leid es mir tut für Nico Hülkenberg, Sophie, der hängt da in einem Auto, was ihm einfach nichts gibt am Sonntag. Ja, also der kann da am Samstag, gerade bei diesen Mischbedingungen, brillieren, wie er will. Und ja, er resigniert ja ein Stück weit schon selber, ja. Auch bei den Kollegen von Sky Deutschland im Interview wirkt das dann wirklich so, ja, ich hatte noch ein bisschen Spaß, hatte ein gutes Duell hier um Platz 15 mit Joe, da ging es gut ab. Ja, fand ich, dann musste ich auch lachen, aber das kann ja nicht das sein, wofür man da fährt, ja, um Duelle um Platz 15, 16. Das ist schon grob enttäuschend, muss man sagen. Und da fragt man sich dann schon irgendwo, an welchen Stellschrauben kann man und sollte man da bei Haas drehen, damit es da in die richtige Richtung gehen kann. Weil man hat ja mit Hülkenberg und Magnussen wirklich eigentlich ein verhältnismäßig gutes Fahrerduo für das Mittelfeld. Das muss man ja mal festhalten. Aber diese Enttäuschung muss bei Nico Hülkenberg einfach immer weiter wachsen, weil du qualifizierst dich auf 2, kriegst dann diese ominöse Strafe, startest von 5 und verlierst 10 Plätze. Ja, ein bisschen Pech wegen Safety-Car-Timing, das gehört dazu irgendwo zu der Geschichte. Aber er sagt ja selber auch, egal ob das Safety-Car jetzt eine Runde früher oder später kommt, wahrscheinlich wäre es für mich trotzdem ziemlich weit nach hinten gegangen. Also ja, ich werde aus Haas aktuell nicht wirklich schlau erneut.
Da muss man eigentlich letztendlich auch sagen, war diese Strafe, die er danach bekommen hat, nach dem Qualifying eigentlich auch völlig egal, weil ich glaube, wenn er jetzt von Platz 2 gestartet wäre, hätte sich da auch nicht viel dran geändert. Ich glaube schon, dass sie gehofft hatten, dass es nicht so ist wie in Barcelona, sondern dass es da wie bei Ferrari auch so war, dass man gesagt hat, okay, das ist schon somit die schlechteste Strecke für uns. Aber während Ferrari es jetzt hier dann eben hinbekommen hat, auch mit den Reifen, war es bei Haas dann eben so, dass, ja, das, ich weiß nicht, ob schlimmer als in Barcelona, aber auf jeden Fall auf ähnlich schlimmem Niveau war. Und ich finde es ehrlicherweise sehr faszinierend bei Nico Hülkenberg, wie relaxed der mit der ganzen Situation noch umgeht. Ich glaube, der ist einfach eh nicht so der Typ für große Emotionen, weil irgendwie hat er sich genauso verhalten nach dem Rennen wie auch nach dem Qualifying, als er ja sehr erfolgreich war. Also anscheinend ist das einfach so seine Art und Weise. Ich muss sagen, ich fand es trotzdem sehr beruhigend zu hören, dass er gesagt hat, dass ihm diese Kämpfe um Platz 15 mit Joe auch noch Spaß machen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Ironie da vielleicht oder Augenzwinkern da auch ein bisschen bei war. Aber aus deutscher Sicht fand ich das schon ganz beruhigend zu hören, dass er scheinbar, auch wenn er jetzt hinten rumdümpelt aktuell, nicht vorhat, den Helm dann nächstes Jahr wieder an den Nagel zu hängen. Und die Zeichen stehen da ja auch auf Vertragsverlängerung, wie man hört. Von daher, ja, das zumindest mal die gute Nachricht. Aber die schlechte Nachricht ist natürlich dann, ja, auch aus deutscher Fansicht, dass es so trotzdem nicht so wirklich viel Spaß bringt zum Zuschauen, weil wenn du dann wirklich am Samstag machen kannst, was du willst und du weißt, du kannst eigentlich auf Pole stehen und trotzdem endest du am Ende wahrscheinlich nicht in den Punkten, wenn du nicht gerade in Monaco fährst, dann, ja, ist das natürlich schon sehr, sehr deprimierend und, ja, wo das Problem ist, wüsste ich auch gerne. Man hat jetzt so kleinere Updates jetzt auch, glaube ich, mitgebracht. Aber ja, so das richtig Große, darauf warte ich dann irgendwie immer noch in der Hoffnung, dass es dann auch so ist wie bei Ferrari in diesem Wochenende, dass man diese Reifenprobleme vielleicht doch ein bisschen ad acta legen kann.
Ja, trotzdem aus deutscher Sicht, Kevin, auch nochmal betrachtet natürlich beim Medienmagazin DWDL die Quoten von Sky. 710.000 ZuschauerInnen konnte man verzeichnen zur besten Sendezeit in Kanada, 380.000 davon zwischen 14 und 49, also das werberelevante Alter. Für Sky sind das gute Zahlen, für die Formel 1 in Deutschland natürlich, ja, Zahlen zum Vergessen eigentlich, weil im Endeffekt brauchen wir diesen Volkstribun. Es wird ja immer offensichtlicher, dass es einfach einen deutschen Fahrer braucht, der in gewisser Weise auch die Euphorie auslösen kann. Jetzt ist Hülkenberg bei einem Team, was halt wenig Euphorie auslöst, plus natürlich noch so ein bisschen dieser Schumacher-Effekt nachhalt, ja. Also es gibt genug Medienvertreter, die es nicht lassen können, nochmal gegen Steiner nachzutreten und nochmal einen nachzuhauen, wie er doch mit Mick umgegangen ist und sowas. Also vielleicht auch da mal ein Appell an unsere Kolleginnen und Kollegen, lasst den Scheiß doch einfach mal sein, ja. Es bringt doch nichts mehr, da immer noch nachzukarten. Das Ding ist durch. Schumacher fährt nicht Formel 1 aktuell. Vielleicht fährt er irgendwann wieder, aber irgendwann muss man da, ich finde, das auch mal ruhen lassen, weil das hilft natürlich auch nicht, dann so einen Hülkenberg zu platzieren, der aber auch offensichtlich gar nicht so Bock hat, als Volkstribun platziert zu werden, was natürlich dann auch schwierig ist, wenn du halt weder um Punkte noch sowieso um Podien oder um Siege mitfährst. Also das ist so aus deutscher Sicht eine sehr undankbare Situation, obwohl man sagen muss, Hülkenberg macht nichts falsch. Ja, es ist nichts, wo man sagen kann, Hülkenberg ist jetzt irgendwo das Problem, sondern tatsächlich, dass das Auto mit der Philosophie die man nun mal hat, nämlich eine Ferrari-Kopie aus dem letzten Jahr zu sein, einfach nicht in der Lage ist, zu performen, ja, und den Fahrern Magnussen und eben Hülkenberg, und da schiebe ich jetzt wieder so diese deutsche Szene mit rein, in eine Position zu bringen, wo man sagt, boah, ja, der begeistert jetzt die Massen und mit dem können wir dann irgendwie ran an den Speck und noch mehr Leute vor den Fernseher ziehen oder, ja, Formel 1.de Artikel lesen oder Starting Grid Podcast hören.
Ja, es wäre natürlich wichtig, wenn Nico Hülkenberg auch mal im Rennen ein Ausrufezeichen setzen könnte, aber das ist halt einfach nicht möglich mit dem Haas, weil ich glaube, die Rennpace, die ist einfach so schwach. Die beiden Haas, die müssten auf Pole starten und eine halbe Runde Vorsprung bekommen, dann könnten sie vielleicht noch in die Punkte kommen. Also es ist wirklich schlimm. Jetzt wieder in den Daten, Hülkenberg, die schlechteste Rennpace von allen in Kanada gehabt. Reifenverschleiß, immer ein Riesenthema. Größter Reifenverschleiß von allen Teams während der kompletten Saison. Jetzt in Kanada aber nur Alfa Romeo noch schlechter. Deswegen das Auto im Rennen, ist es wirklich eine Katastrophe. Im Qualifying geht es richtig gut. Barcelona ja eigentlich die Strecke, die dem Haas gut gelegen hat mit den schnellen Kurven. Das mag das Auto eigentlich, aber wenn die Rennpace nicht da ist, dann bringt es halt nichts. Ich denke, Österreich, das ist ja immer die Paradestrecke von Haas gewesen. Dort wird man sehr gut performen im Qualifying, im Rennen dann natürlich nicht mehr, aber deswegen muss man dann hoffen, dass man auf Strecken kommt, die dem Auto irgendwie liegen und wo man nicht überholen kann. Also ich denke da so ein bisschen an Budapest, wobei man dort, die Gerade ist dann fast auch schon zu lang. Dort haben wir in der Vergangenheit doch schon relativ viele Überholmanöver gesehen, obwohl das ja eigentlich immer als Strecke gilt, die ja, sie ja sehr eng ist und wenig Überholmanöver bietet. Singapur könnte vielleicht noch eine Chance für Haas sein oder Sandford, dort gibt es auch schnelle Kurven. Die Gerade dort ist nicht so lang. Da kann man vielleicht hoffen, im Rennen nicht überholt zu werden. Wobei es ist ja selbst das Thema, wenn so Rennen zwischen Ein- und Zwei-Stopp sind, wird Haas wahrscheinlich immer die Zwei-Stopp fahren müssen, weil man einfach den Reifenverschleiß nicht in den Griff bekommt. Und selbst wenn die Autos dich auf der Strecke nicht überholen können, mit Undercut, Overcut, können sie es dann im Rennen am Endeffekt trotzdem. Deswegen, Haas muss auf jeden Fall schauen, mal ein paar Updates zu bringen, die einfach die Rennpace verbessern. Die Qualifying Pace ist ganz gut, liegt natürlich auch an Nico Hülkenberg an allererster Stelle, muss man sagen, weil Kevin Magnussen reißt jetzt gerade keine Bäume aus im Qualifying. Aber die Rennpace ist natürlich die absolute Achillesferse.
So, dann noch diese eine Szene, Nick de Vries und Kevin Magnussen, Sophie, müssen wir auch nochmal ganz kurz drüber sprechen, hat den doppelten Pannemann bekommen von Ralf Schumacher, bei den Kollegen von Sky Deutschland. Also ich finde ja, das haben wir auch hart diskutiert heute in der Notenkonferenz bei Formel1.de, für mich hätte Magnussen auch eine 5 bekommen müssen, alleine auch für die Szene, weil wenn du in Kurve 3 merkst, dass Nick de Vries zwar an dir vorbeizieht, aber er sieht ihn, ich habe mir die Szene nochmal angeguckt, er sieht ja sogar schon, wie er sich verbremst eigentlich. Geh halt vom Gas und lass sie noch einfach sich in diese Auslaufzone bremsen. Dann bremsen sie sich gegenseitig da rein mit Berührung und Pipapo. Und dann stellt sich Magnussen, wie ich finde, unsportlich auch einfach mal quer. Also das war wirklich eine wilde Szene von zwei Fahrern, die ja sonst auch keine TV-Zeit bekommen hätten.
Ja, das stimmt. Das meinte ich auch ganz am Anfang mit den Duellen dann hinten irgendwie im Feld, wobei man es jetzt als richtiges Duell beschreiben kann. Das ja, lassen wir mal so stehen auf jeden Fall. Aber hat auf jeden Fall für ein bisschen Unterhaltung gesorgt, das kann man so sagen. Ich war mir erst nicht sicher, wo du jetzt sagst, dass er sich da absichtlich quergestellt hat. Ich fand erst so ein bisschen aus der Onboard vom Magnussen so aussah, als müsste er da auch so ein bisschen ausweichen, um da nicht hinten drauf zu fahren. Aber ehrlicherweise, wenn man es dann nochmal auch von ausgesehen hat, dann bin ich da wahrscheinlich eher bei dir, dass er da ein bisschen auch absichtlich sich ein bisschen quergestellt hat. Ja, nicht, dass es jetzt unglaublich viel gebracht hätte für beide, aber ja, ich fand es letztendlich okay, dass beide ohne Strafe davon gekommen sind. Es gab natürlich auch Diskussionen dann um den Vorfall kurz vorher in der Kurve, wo ja Nick de Vries sich ja aber auch verbremst hat und dann ja es natürlich zu dieser leichten Berührung kam. Da sehe ich jetzt die Schuld auch nicht bei Kevin Magnussen. Klar hätte man vielleicht de Vries da was geben können, aber dadurch, dass es jetzt auch nicht zwingend beabsichtigt war, ja, ging das jetzt insgesamt für mich klar. Aber ja, so richtig gut sah es natürlich nicht aus, aber es hat eben für ein bisschen Entertainment gesorgt und manchmal muss das dann eben auch als positives Argument gelten.
Ja, wen haben wir noch vergessen? George Russell, ich glaube, über den muss man nicht viel sagen. Der hat selber weggeworfen, da müssen wir jetzt nicht groß diskutieren, wenn du so anschlägst und er noch Glück hast, dass deine Radaufhängung hinten nicht bricht, dann passiert eben das, was passiert ist, hatte dann technische Probleme, musste ausscheiden. Ja, kann man, glaube ich, einfach dann mal so festhalten, dass da bei Mercedes Lewis Hamilton an diesem Wochenende ja, den kleinen Schritt machen konnte für sich ganz persönlich, aber da bin ich mir sicher, da wird George Russell die Lücke auf jeden Fall wieder schließen können. Wir machen nochmal eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich über Red Bull Racing, die ihren 100. Formel 1 Grand Prix gewonnen haben an diesem Wochenende mit Max Verstappen, den Überfahrer in unserer Generation aktuell haben, und mit Sergio Perez eine Nummer 2, ja, die sich wahrscheinlich warm anziehen muss oder eben sich dem Schicksal jetzt endgültig beugt. Wir blicken jetzt zurück auf ein bisschen Historie von Red Bull in der Formel 1 und ja, würdigen diesen dann doch geschichtsträchtigen Triumph in Kanada. Hier gleich bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Bleibt dran.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt, überall wo es Podcasts gibt.
Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Red Bull Racing ist das Thema. 100 Siege in der Formel 1, davon 41 durch Max Verstappen. Als Red Bull in die Formel 1 kam vor vielen, vielen Jahren, war eigentlich gar nicht klar, was man für einen Weg gehen würde. Dietrich Mateschitz hat sich entschieden, das Jaguar-Team damals zu kaufen für sein Herzensprojekt. Die Formel 1 lag ihm nämlich immer am Herzen, der Motorsport, Extremsport sowieso. Die Marke Red Bull ist damit ja unweigerlich verbunden. Und es fing halt damals an mit Fahrern wie David Coulthard oder Christian Klien. Grüße Christian, weil ich weiß, du hörst den Podcast auch regelmäßig. Ja, die ihren eigenen Stempel aufdrücken konnten auf die Historie bei Red Bull. Dann haben wir das Red Bull Junior Team im Hintergrund gehabt. Viele Fahrer, die ausgebildet worden sind, die zwischendurch bei Toro Rosso gefahren sind und es nicht in das Hauptteam sozusagen geschafft haben. Aber so die wirklichen Erfolge, die haben sich erst mit Sebastian Vettel eingestellt und eben auch Adrian Newey. 2009 der erste Sieg von Red Bull in der Formel 1. Damals hat man noch die britische Hymne beim ersten Rennen gespielt, weil man nicht vorbereitet war auf den Sieg von Red Bull und die österreichische Bundeshymne nicht hatte. Das hatte Christian Nimmervoll erzählt, der das bei Servus TV gehört hat. Ja, und jetzt haben wir Sieg Nummer 100 durch Max Verstappen. Bevor wir so ein bisschen mehr auf die Historie schauen, möchte ich trotzdem über Sergio Perez sprechen, der jetzt zum dritten Mal in Folge nicht in Q3 eingezogen ist. Und lieber Kevin Herrmann, nach der kurzen Phase, wo ich versucht habe, noch ein bisschen Spannung reinzureden in dieses Teamduell. Also wirklich, ist komplett nach hinten losgegangen die letzten Wochen für Sergio Perez, muss man sagen. Auch im Rennen, also wenn ich nicht wüsste, dass er, ich glaube, am Ende Sechster geworden ist, hätte ich es nicht gewusst, weil auch Perez eigentlich überhaupt nicht vorkam während des Rennens, ja. Also da gab es keine Szene, wo die Kamera direkt hingeschaltet ist und gesagt hat, boah, Sergio haut hier richtig einen raus. Der ergibt sich jetzt aktuell so seinem Schicksal, glaube ich, tatsächlich der neue Rubens Barrichello für Max Verstappen zu werden.
Ja, es ist jetzt so ein bisschen das eingetreten, was viele und persönlich ich auch erwartet habe. Die ersten Strecken sind ihm wirklich entgegengekommen. Die Stadtkurse Saudi-Arabien, auch Australien, wobei selbst da hat er ja eigentlich ein schwieriges Wochenende gehabt mit seinem Abflug im ersten Qualifying. In Miami natürlich auch nochmal Glück gehabt im Qualifying mit Verstappens Pech, die erste Runde da verbockt. Ich glaube, er ist einfach komplett chancenlos gegen Verstappen jetzt. Ich kann nochmal die Daten herbeten. Im Rennen jetzt in Kanada haben 6,5 Zehntel pro Runde auf Max Verstappen gefehlt, der jetzt wahrscheinlich nicht gerade Vollgas gefahren ist an der Spitze. Klar, bei Perez muss man auch sagen, in den ersten 10 Runden war er auch im Verkehr, aber ich denke, ja, 10 von 70 Runden kann man fast vernachlässigen. Pace war überhaupt nicht da in Kanada, weder im Regen noch dann im Trockenen im Rennen. Also am Ende, was mich enttäuscht hat, er war ja auf dem Medium-Reifen am Ende, er ist ja auf den harten Reifen gestartet. Die Ferrari ist genau andersrum. Ich hätte gesagt, er setzt da nochmal eine schöne Attacke auf die Ferraris, aber er hat ja sogar mehr Zeit verloren auf die beiden. Deswegen sehr enttäuschende Leistung. Die letzten Rennen, muss man wirklich sagen, Sergio Perez spielt überhaupt keine Rolle um die Meisterschaft und muss sich jetzt eher mit Fernando Alonso beschäftigen, dass er hier den zweiten Platz in der WM hält.
So, und das kann ja nicht der Anspruch sein, Sophie, ne? Nicht für Red Bull und nicht für Sergio Perez selber. Und jetzt hat man auch zum ersten Mal wirklich gesehen, dass auch Dr. Helmut Marko so Unzufriedenheit gezeigt hat, auch in der Öffentlichkeit. Es gab nach der Qualifikation ich will nicht sagen, eine hitzige Unterhaltung zwischen den beiden, aber es war durchaus ersichtlich, dass Dr. Marco überhaupt nicht zufrieden war mit der Leistung des Mexikaners, weil auch da gilt für Red Bull das Beste oder nichts, auch wenn das mal der Slogan von Mercedes war, damals bei den Personenkraftwagen. So, du musst mit dem Red Bull mindestens mal Zweiter werden. Das hat er jetzt die letzten Rennen nicht geschafft. Sieht Perez seine Fälle davon schwimmen, jetzt bei Red Bull auch? Sein Vertrag läuft bis Ende 2024. So nach jetzigem Stand würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass da nochmal groß verlängert wird. Oder sagt man sich, okay, Verstappen ist eigentlich ganz zufrieden damit, weil da kommt jetzt keiner, der ihm irgendwie super gefährlich wird. Der macht seinen Job so gut es geht. Und am Ende reicht es dann für Verstappen sowieso, weil er eben ja 5 Ligen über Sergio Perez steht.
Ich habe diese Angehitzte, gibt es das Wort, keine Ahnung, hitzige Diskussion, meinte ich gar nicht gesehen, ehrlicherweise, zwischen Marco und Perez, weil ich finde eigentlich so gerade am Sonntag, da war Herr Dr. Helmut Marco eigentlich relativ zufrieden mit ihm. Die Prognose war ja wohl, dass er 7. wird maximal, am Ende ist er 6. geworden. Auch hier natürlich wieder der Ausfall von George Russell gewesen, den man damit einbeziehen muss. Aber ja, da finde ich, war eigentlich noch relativ positiv. Und um deine Frage zu beantworten, auch mit Blick auf Vertrag, ich glaube nach wie vor, solange Sergio Perez es schafft, für Red Bull Platz 1 in der Konstrukteurs-WM abzusichern, hat er keine Probleme. Ich habe jetzt gerade parallel nochmal geguckt, dazu gefragt, dass wie viele Punkte sie da inzwischen haben. Also Red Bull steht bei 321, Mercedes bei 167. Ja, natürlich hat Max Verstappen einen ganz großen Teil dazu beigetragen, aber ich glaube, dass Red Bull dann lieber einen Fahrer hat, der eben so viele Punkte sammelt, dass es trotzdem noch reicht für den ersten Platz und gleichzeitig Max Verstappen dann eben nicht gefährlich wird, als dann irgendwie einen Fahrer zu haben, der dann irgendwie Unruhe ins Team bringt am Ende. Das Schlimmste, was passieren kann, in Anführungszeichen, ist halt, dass man nicht Platz 1 und Platz 2 in der Fahrerwertung dann am Ende holt. Das fehlt Red Bull ja noch so ein bisschen in der Teamgeschichte. Da hatten sie ja letztes Jahr auch die Chance zu. Auch da hat hat es geschafft, würde ich jetzt gerade. Nee, hat er nicht, nein. Oder?
Im letzten Rennen gegen Leclerc verloren.
Genau, so war es. Ja, von daher, ja, das ist natürlich das Blöde dann in Anführungszeichen, aber ich glaube, so alles in allem kann man das auf jeden Fall dann noch sehr gut verkraften. Und ob er noch verlängert wird, ist natürlich eine sehr gute Frage. Kommt ja auch ein bisschen drauf an, wie lange Max Verstappen da noch Bock hat, aber vorausgesetzt, er erfüllt seinen Vertrag bis 2028, dann sehe ich Sergio Perez eigentlich, wenn er keine großen Böcke baut und auch sonst Verstappen nicht im Weg steht, eigentlich doch noch relativ sicher im Cockpit, weil man eben aber auch gerade nicht so die ideale Alternative hat.
Ist Hülkenberg einer für Red Bull? Also es gibt ja zeitweise Gerüchte, dass Mick Schumacher sogar platziert werden soll bei Red Bull. Also keine Ausgabe ohne Mick Schumacher, Freunde. Es bleibt auch hier bei uns so. Es ist das Zugpferd des deutschen Formel-1-Universums. Bleibt auch dabei. Aber Spaß beiseite. So ein Hülkenberg in einem Red Bull, Schumacher weiß ich jetzt nicht, wie viel Wahrheitsgehalt wir dem zumessen sollten, ob es da jetzt die Unterhaltung gab zwischen Oliver Minzlaff und Toto Wolff, ob es da einen Versuch gab, ihn da zu platzieren. Dass man ja da vielleicht auch nochmal einen erfahrenen Fahrer von außen holt, Sophie, oder ist da Perez in der besseren Lage, weil er nun mal auch bekannt ist im Team und auch beliebt ist im Team und ja auch die Leistung bringt, außer jetzt in den letzten 3 Rennen, wo es in der Qualifikation nicht so hingehauen hat, auch aus persönlichen Fehlern.
Ja, Sergio Perez ist halt einfach die Bekannte, die man hat. Da weiß man, was er liefert und was nicht. Es sei denn, es ändert sich eben drastisch in den kommenden Monaten. Dann könnte man da ja immer noch überlegen. Aber bei Nico Hülkenberg wäre es eben schon ein gewisses Risiko. Auch wenn ich glaube, dass es so an sich vom Charakter her eigentlich sehr gut passt. Ich könnte mir Nico Hülkenberg da sehr gut vorstellen. Er versteht sich ja auch sehr gut mit Max Verstappen. Ich glaube auch, Dr. Helmut Marko ist da ein ähnlicher Typ. Das sind irgendwie alles so No-Bullshit-Typen irgendwie so, die sagen, was sie denken, und ich glaube, das würde an sich ganz gut passen, aber er wäre jetzt halt auch nicht zwingend so die Zukunft des Teams, muss man sagen. Jetzt kann man natürlich argumentieren und sagen, okay, erstens ist Fernando Alonso noch viel älter als er und der wird gefühlt auch noch besser, aber da ist Fernando Alonso für mich irgendwie auch eine Ausnahme. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass, also Nico Hülkenberg ist auf einem hohen Niveau unterwegs, aber ich glaube nicht, dass er sich in den kommenden Jahren nochmal steigern kann, und irgendwie wäre es halt höchstens eine Übergangslösung, wenn man dann irgendwie vielleicht so einen Rookie oder irgendeinen Red Bull Junior im Hintergrund hat, wo man sagen würde, okay, den hätten wir perspektivisch dann irgendwie gerne, aber solange brauchen wir noch eine Übergangslösung, die dann nicht Perez heißt, dann wäre es vielleicht eine Option, aber so richtig vorstellen kann ich es mir aktuell ehrlicherweise nicht. Auch wenn es schön für ihn wäre, wenn er ein anderes Team hätte, was nicht Haas heißt und um Platz 18, 19, 20 Kämpfen gefühlt.
Das stimmt. Ja, nicht vorstellen konnte man sich bei Red Bull Racing auch, als man 2005 in die Formel 1 gekommen ist, dass man nicht mal 20 Jahre später 100 Siege gefeiert hat. Das Ganze begann damals mit David Coulthard, Christian Klien und Vitantonio Liuzzi, die sich da, also Klien und Liuzzi mussten sich ja abwechseln. Ich empfehle nach wie vor die Ausgabe Vintage, The Past of Formula One mit Christian Klien, der da so ein bisschen drüber gesprochen hat, über die Situation damals, wie es denn war, ein Auto tauschen zu müssen. Das musste er in der Saison 2006 auch nochmal. Da war dann Robert Dornbus sein Kontrahent für die letzten drei Rennen. Dann waren Klien und Dornbus draußen. Dann kam Mark Webber, der mit David Coulthard ein paar Jahre gefahren ist. Dann kam Sebastian Vettel 2009, der dann bis 2014 gemeinsam mit Webber bei Red Bull ja auch Weltmeisterschaften eingesammelt hat, noch und nöcher, vier insgesamt. Dann kam Daniel Ricciardo 2014 dazu, von Toro Rosso hoch. Vettel verließ für 2015 Red Bull. Daniel Kwiat kam dazu. Ja, und ab dann, ab 2016, ist die Geschichte geschrieben, die wir jetzt haben, nämlich dass Max Verstappen mit dazu kam, Daniel Kwiat in Spanien ersetzt hat und seitdem der Stammfahrer schlechthin bei Red Bull ist. Nach Ricciardo kamen Gasly und Albon. Und eben Sergio Perez dann noch jetzt sein Teamkollege. Also, wenn man das mal wirklich runterbricht, ja, ist man seit 2009 ein Siegerteam. Das heißt, man hat in 14 Jahren 100 Siege in der Formel 1 gefeiert und 41 davon eben durch Max Verstappen. Also, wenn man das nochmal so ein bisschen rückblickend betrachtet, Kevin, dass Sebastian Vettel 4 Weltmeisterschaften geholt hat, ist erstens eine krasse Leistung nach wie vor für Red Bull, aber die Zahl der Siege für ihn waren am Ende mit 38, ja, in all den Jahren. Also Verstappen macht eine andere Dimension auf, muss man einfach so sagen.
Liegt natürlich so ein bisschen daran, dass wir jetzt mehr Rennen haben, aber so viel sind es ja tatsächlich gar nicht. Früher hatten wir so 19 Rennen, wo Vettel gefahren ist, 19, 20 Rennen, jetzt sind es 22, also nur 2 mehr. Ich meine, gut, es läppert sich zwar mit den Jahren, aber es ist jetzt nicht ein riesiger Sprung. Aber das zeigt, was so viele ein bisschen vergessen, die Saisons 2010 und 2012, die waren hart umkämpft und das war es keinesfalls so, dass Red Bull dort dominant war. Dort hat man wirklich das Rennen erst im, die Weltmeisterschaft im letzten Rennen gewonnen und hatte nicht viele Grand Prix-Siege einfahren können, anders natürlich 2011 und 2013. Und wenn du es ansprichst, Siegerteam seit 2009 im Prinzip, man hat ja jede Saison ein Rennen gewonnen seitdem, außer 2015, glaube ich, wo richtig Daniel Ricciardo und Daniel Kwiat gefahren sind für Red Bull und natürlich diese Phase in der Anfangsphase der Hybrid-Ära mit den Renault-Motoren, das hätte sich Red Bull bestimmt anders vorgestellt und ich glaube, dass Red Bull auch dort um Meisterschaften hätte kämpfen können, wenn man wirklich mal einen guten Motor gehabt hätte, aber den ist man ja dann 2019, glaube ich, ja dann mit Honda dann losgeworden, den Renault-Motor und seitdem ja, schreibt man ja die nächste Erfolgsgeschichte.
Sophie, wofür steht Red Bull Racing für dich? Wenn man dir ein weißes Blatt geben würde und da steht nur Red Bull Racing obendrauf, was schreibst du drunter?
Oh, sehr gute
das
Frage.
Das sind die hochpsychologisch-philosophischen Fragen hier in diesem Podcast. Ich finde, dafür ist dieser Podcast einfach gemacht.
Ja, es würde mich in der Tat auch mal im Vergleich zu euch interessieren, weil dadurch, dass ich ja erst Ende 2020 zur Formel 1 gekommen bin und 2021, da waren sie ja schon super konkurrenzfähig. Also so diese Jahre, die Vettel-Jahre habe ich verpasst, die ja sehr erfolgreich waren, aber die Jahre danach habe ich eben auch verpasst, wo sie dann eben nicht mehr so erfolgreich waren. Also ich verbinde sie schon mit einem sehr, sehr starken Team logischerweise, das aber irgendwie auch einen gewissen Charakter hat, finde ich auch ganz anders wirkt als so Mercedes beispielsweise oder auch Ferrari. Das ist irgendwie, da jeder ja so seinen eigenen Charakter und natürlich auch eine sehr interessante Geschichte. Klar, bei Red Bull denkt man dann irgendwie trotzdem immer noch an die Energy-Drink-Dose, aber was die dann eben gemacht haben oder auch Dietrich Mateschitz da geleistet hat, das ringt mir auf jeden Fall doch immer sehr viel Respekt ab und keine Ahnung. Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen.
Dann gebe ich die Frage mal an dich weiter, Kevin, bevor ich sage, wo ich dran denke, wenn ich Red Bull höre.
Also bei Red Bull denke ich eigentlich immer an diese ja doch geilen Typen, die sie wirklich in der Führungsetage haben und auch die Fahrer, die wirklich immer geradeaus sind, sagen, was sie denken, allen voran natürlich Dr. Helmut Marko, aber auch Christian Horner natürlich, die natürlich polarisieren, nicht jeder mag sie. Ich persönlich finde es immer ganz unterhaltsam. Auch Max Verstappen sagt, was er denkt. Und ich denke auch früher bei Vettel Webber war es da relativ ähnlich. Deswegen für mich Red Bull das so ein Team, was nicht so wischiwaschi so in den Medien ist, sondern immer klar geradeaus. Und das finde ich sehr cool an dem Team.
Das meine ich auch so ein bisschen mit Charakter, ne? Also das finde ich, Mercedes tritt da halt ganz anders auf, wie viel so politer, um das im Englischen auszudrücken. Also ja, echt spannend in der Hinsicht.
Ja, bei mir, ich verbinde Sebastian Vettel halt mit Red Bull. Es ist halt einfach so, ich werde Sebastian Vettel vermutlich nie mit Ferrari verbinden, auch wenn hinter dir, Kevin, Vettel im Ferrari im Bild ist. Für mich ist Vettel Red Bull, das habe ich ja auch Dr. Marco in Ungarn gesagt. Also ich glaube, ohne Red Bull und ohne Sebastian Vettel würde ich jetzt diesen Podcast nicht machen. Das ist halt einfach so. War damals großer Fan. Ich verbinde Red Bull tatsächlich auch mit Ehrgeiz. Also ich glaube, dass fast Verbissenheit schon. Und damit leider auch, und damit es jetzt nicht nur in Lobhudelei übergeht, manchmal auch in Stillosigkeit. Sowohl im Verlieren als auch im Gewinnen. Also manchmal fehlt mir da bei Red Bull bei allem Charakter so ein bisschen der Anstand in beide Richtungen. So, das macht Mercedes schon besser an vielen Ecken und Enden. Ja, und ich glaube, ich würde Red Bull auch immer mit der Saison 2021 verbinden. Ja? Also ich glaube, das war das Meisterstück von Max Verstappen, von Christian Horner und auch von Dr. Helmut Marko, dass man da diesen übermächtigen Gegner Mercedes vom Thron gestoßen hat. Und egal, wie kontrovers dieses Finale am Ende war, am Ende stand ein Red Bull ganz oben. Und ich glaube, das ist das, was auch wieder, finde ich, faszinierend ist an dem Team. Dieser komplette Glaube und Wille, den Erfolg zu haben und diesen Erfolg auch nach außen hin zu leben. Und deswegen sollte man das auch nicht missverstehen, wenn ich sage, stillos an manchen Ecken, ist das einfach dieser Ehrgeiz und dieser verbissene Wille, das ganze Ding wirklich für sich zu entscheiden. Und das, ne, es gibt Leute, die finden das nicht, die empfinden das nicht als stillos, die würden auch Mercedes als stillos bezeichnen. Aber ich glaube, dass das auch ein Erfolgsrezept ist, weil das bedeutet eben, dass du ehrlich bist. Und das bedeutet halt, dass du in manchen Momenten vielleicht auch nicht das sagst, was vielleicht die breite Masse hören möchte, sondern was du einfach fühlst. Und das, wie gesagt, muss nicht zwingend was Negatives sein, aber es ist so, dass Red Bull definitiv, finde ich, den Platz in der Formel 1 sich erkämpft hat. Ne? Dass es eben ein Team ist, was nicht sofort da war und sofort oben war, sondern es brauchte ein paar Jahre, um diesen Schritt zu gehen und dann eben auch in Deutschland irgendwo nach Michael Schumacher wieder einen Formel-1-Boom ausgelöst hat mit Sebastian Vettel. Und ich verbinde Red Bull tatsächlich mit Nummer-2-Fahrern. Also es ist tatsächlich so, wenn du siehst, so Webber, auch ja Ricciardo am Ende leider für ihn, dann die ganzen Albons und Kwiatz, Gaslys neben Max Verstappen, also das ist bei Ferrari aber auch irgendwo das Gleiche mit Michael Schumacher damals gewesen. Den hast du halt auch mit Eddie Irvine und mit Rubens Barrichello verbunden. Oder Mika Häkkinen damals bei McLaren mit David Coulthard, obwohl er das nie hören möchte, dass er da die Nummer 2 war. Aber er war es ja de facto. Also das sind so Red Bull-Sachen, die mir so durch den Kopf kommen, wenn man sagt, okay, was denkst du über Red Bull? Und ich glaube, man muss einfach Respekt haben vor dem Erfolg, den sie jetzt gefeiert haben in den letzten 14 Jahren mit Siegen. 100 sind es dann jetzt in Kanada. Und ja, sie haben den besten Fahrer unserer Generation im Team mit Max Verstappen. Da wird auch auf Jahre so wahrscheinlich keiner in der Art und Weise rankommen. Haben mit Adrian Newey ein absolutes Mastermind. Und ich glaube, das ist halt auch was, ne, Sophie, dass sie mit Adrian Newey jetzt, und es ist ja so, wenn du bei einer Regeländerung den goldenen Kompass in der Hand hast, der wird dich zum Erfolg leiten. Das war bei Mercedes mit dem Hybridmotor 2014 so, wo Mercedes einfach diesen kleinen Vorteil hatte, der dann zu einem großen Vorteil wurde über die Jahre. Und jetzt ist es halt die Aerodynamik und da macht einfach Adrian Newey niemand was vor. Und das ist ein fettes Pfund auch für die nächsten Jahre weiterhin.
Ja, komplett. Deshalb war es ja eben auch voll gerechtfertigt, wie ich vorhin schon gesagt hatte, dass er dann eben mit auch auf dem Podium stand, weil ich würde schon so weit gehen zu behaupten, wenn Adrian Newey nicht gewesen wäre, dann wären auch diese 100 Siege jetzt zumindest zu diesem Zeitpunkt auf keinen Fall der Fall oder vielleicht wäre es auch nie so weit gekommen. Und wir hatten ja auch ein Interview mit ihm bei Sky am Wochenende, am Sonntag. Wer das noch nicht gesehen hat, kann sich das vielleicht auch nochmal auf skysport.de oder so angucken, weil ja, war auch wirklich sehr interessant, auch ein sehr interessanter Typ, muss man sagen. Der kommt ja immer eher so ein bisschen grummelig rüber vielleicht sogar, aber war da wirklich sehr offen und ich finde es auch echt faszinierend zu sehen, auch nach all den Jahren, und es sind ja wirklich inzwischen sehr, sehr viele, wie viel Leidenschaft er noch da bei diesem Beruf dabei ist und ja, gut, mit der kleinen Auszeit, wo er sich dann mal ein bisschen mehr um Boote gekümmert hat oder so. Und generell ist er ja auch gar nicht so krass ins Tagesgeschäft involviert wie vielleicht andere. Aber ja, trotzdem natürlich ein ganz großer Teil dieses Teams. Und haben mir immer noch mal hier die Siegquote angeguckt von Red Bull, weil ich die in der Tat auch sehr stark finde. Sind sie jetzt bei 28%, also Verhältnis Sieg zu Rennstarts. Also da sind sie auch auf Platz 2 übrigens von allen Teams. Hinter Mercedes, da muss man sagen, wirklich unglaublich mit 45%. Also echt krass. Haben da auch sehr gute Arbeit im technischen Bereich geleistet. Aber ja, Red Bull hat ja auf jeden Fall noch die Chance, da auch noch näher ranzukommen, dann auch mit der Hilfe von Adrian Newey, der sich ja auch aktuell im Team noch sehr, sehr wohl fühlt, muss man sagen, wie Dr. Helmut Marko auch schön am Wochenende gesagt hat. Also Red Bull ist da eine Wohlfühloase für ihn. Und man hört ja immer, dass er auch von anderen Teams weggelockt werden sollte, aber es klappt eben nicht. Und ich glaube, der wird auch bis zu seinem Karriereende bei Red Bull verweilen. Und das ist auf jeden Fall für das Team eine sehr gute Nachricht.
Wird man noch zwei Dinge hinzufügen. Was ich mit Adrian Newey verbinde, dieser legendäre Moment, Baku 2018, als sich Ricciardo und Verstappen rausschießen und er einfach komplett emotionslos sein Klemmbrett in die Hand nimmt und einfach geht.
Ja, das stimmt.
Und zu Red Bull vielleicht noch, was ich auch mit denen immer verbinden werde, diese unfassbare Siegesserie von Sebastian Vettel 2013, 9 Rennen in Folge, alle Rennen nach der Sommerpause gewonnen. Damit hält er immer noch den Rekord für die meisten Siege in Serie. Ascari hat ja auch 9 Rennen in Serie gewonnen, aber halt über 2 Saisons hinweg. Deswegen diese Serie von Vettel 2013, die war auch ganz stark.
Ja. Wie viele Siege hat Verstappen jetzt eigentlich in Folge? Noch sind es auf jeden Fall nicht so viele, ich weiß, aber es könnte ja schon auch noch was werden dieses Jahr, weiß ich gerade gar nicht. Da bin ich gespannt. Da kann ja so einige Rekorde knacken auf jeden Fall noch in diesem Jahr.
Ja. Glaubt ihr eigentlich, dass Red Bull jedes Rennen gewinnt?
Nein, das ist, irgendwann kommt das Chaos-Rennen.
Ja, eigentlich würde ich das auch denken, aber manchmal ist dann doch so eine kleine Stimme im Hinterkopf, wo ich sage, ha. Aber ich finde, ich glaube, das kommt in der Tat dann eher auf Sergio Perez an. Also wenn die Zuverlässigkeit komplett mitmacht, dann wird Max Verstappen, glaube ich, jedes Rennen gewinnen, wenn dann nicht irgendwie Chaos ist. Aber wenn nicht und wenn die Zuverlässigkeit dann bei Verstappen schlapp macht, dann ist halt wirklich die Frage, was macht Sergio Perez? Weil da würde ich jetzt im Moment nicht unbedingt mein Geld drauf setzen, dass er dann derjenige ist, der zwingt dann den Sieg holt. Von daher, ja, ich will es gar nicht ganz ausschließen, aber es wird natürlich sehr, sehr, sehr schwierig.
Es ist auch die Frage, was die Weiterentwicklung angeht. Natürlich mit der Strafe im Aerodynamik-Handicap-System für Red Bull kann man natürlich geneigt sein, schon sehr, sehr früh alles auf das nächste Jahr zu setzen, einfach weil der Vorsprung schon groß genug ist. Das heißt, gegen Ende der Saison kann es dann schon gut sein, dass dann die anderen Teams, Aston Martin, Mercedes, Ferrari dran sind und dann auch aus eigener Kraft vielleicht Rennen gewinnen können, weil einfach Red Bull schon früher auf das neue Auto setzen muss, um einfach die Strafe zu kompensieren. Deswegen, also jedes Rennen gewinnen, das halte ich für sehr sportlich. Ich hoffe da auch auf Singapur. Das ist immer so ein Rennen, wo eigentlich immer die Außenseiter gute Chancen haben. Budapest, glaube ich, könnte auch so eine Strecke sein. Da war Mercedes sehr stark letztes Jahr. Deswegen alle Siege Red Bull, glaube ich, nicht.
Ja, könnt uns gerne eure Meinung mal in die Kommentare unter dieser Ausgabe auf unsere Social-Media-Kanäle schicken. Gerne auch eure Tipps, eure Gedanken zu Red Bull teilen. Das würde uns sehr interessieren. Und vielleicht entwickelt sich da auch eine kleine Diskussion, die wir dann in den nächsten Wochen und Monaten weiterführen können. Weiterführen tun wir auch unsere Tippspiele und damit kommen wir so langsam aber sicher in Richtung Ende dieser Ausgabe und wie ihr es gewohnt seid, gibt es einen Überblick über unser internes Tippspiel hier im Podcast. Da hat Sophie leider federn lassen müssen an diesem Wochenende. Das ist nur ein Punkt geworden für dich, Sophie.
Die Leclerc-Pole hat es mir versaut.
Ja, also, nicht nur.
Ich war echt vor dem Qualifying echt noch optimistisch, dass das so werden könnte. Es wurde je enttäuscht.
Ja. Aber 2 Punkte jeweils für die beiden Kevins an dieser Stelle. Bei mir hat Nick de Vries mich gerettet, weil er letzter geworden ist. Also danke, Nick. Am Ende 23 Punkte für Sophie jetzt aktuell, 20 für die Motorsport-Total-Redaktion und 16,5 für mich. Und bei unseren Kick-Tipp-Spielen hat Kevin tatsächlich ein bisschen gut machen können. Sehe ich hier gerade. Kommen wir gleich zu. Erstmal Gratulation an die Tagessieger. In unserer ersten Gruppe war das Nepomuk mit 103 Punkten. Und in der zweiten Gruppe Dominik Reuter 53 mit 102 Punkten. Gratulation, Dominik. Und 102 Punkte für Thonk 030. In der Gesamtwertung führt in Gruppe 2 aktuell auch mit den meisten Punkten Christio mit 808 Punkten, 807 Punkte Asmodeus 42 auf Platz 2 und 799 Punkte Martin Müller auf Platz 3. Und in Gruppe 1 führt mit 804 Punkten Scuferia auf Platz 2. Kevin Herrmann mit 802 Punkten punktgleich mit Ruben Zimmermann und Sixi. Ja, also die Motorsport-Totalredaktion in Gruppe 1 auf jeden Fall represented, wenn man so will, ganz oben. Also es wird
ich musste auf jeden Fall wieder zurückschlagen. Barcelona, da habe ich ganz schön federn lassen. Im Rennen, da habe ich zu sehr auf meine Longman-Daten vertraut, dass mir der Ruben so ein bisschen entwischt, aber habe ich jetzt wieder eingeholt zum Glück.
Ja, also es bleibt auf jeden Fall spannend. Da haben wir noch so eine kleine interne, einen internen Wettbewerb noch in der Formel1.de-Redaktion. Da gibt es dann noch einen kleinen Preis für den jeweiligen Sieger, weil die natürlich nicht die Hauptpreise, die wir bald bekannt geben dürfen, gewinnen können. Aber das ist dann euer Ding. Also da auf jeden Fall weiter mitmachen. Vielen Dank fürs Mitmachen heute, Kevin. Danke, dass du dabei warst.
Ja, hat mich wieder gefreut. Bis zum nächsten Mal.
Und auch vielen Dank an dich, Sophie, damit du das heute mitgemacht hast.
Sehr gerne.
Und für euch noch der Hinweis, dass ihr Starting Grid überall hören könnt, wo es Podcasts gibt, sehen könnt auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Und wenn ihr möchtet, dann auch gerne mal eine Rezension, eine Bewertung dalassen bei Spotify, bei Apple Podcasts oder wo auch immer ihr eure Podcasts konsumiert. Das hilft uns, noch ein bisschen mehr Reichweite zu bekommen. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder, dann mit dem Vorbericht auf den großen Preis von Österreich. Das nächste Sprintwochenende steht an am Red Bull Ring. Dazu aber dann nächste Woche mehr. Bis dahin bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.